PPR, Superflex, Tight End Premium, Javonte Williams oder Austin Eckler?
Javonte Williams.
Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dynasty Flow, der Dynasty Show von Phil und Flo. Hi Phil, na, wie geht's dir?
Moin, ja, gut, ne? Am Wochenende schön souverän 3 Punkte eingefahren für Werder, ne? Da geht's einem gut. Und ja, deine Münchner Löwen.
Waren bei dir zu Gast?
Bei mir zu Gast quasi, genau. Ja. Und haben sich dann gedacht, ein Spiel dauert 90 Minuten, dann hören wir auf zu spielen.
Dann hören wir auf zu spielen und lassen uns noch 2 Tore zum Ausgleich reinhauen, ja, das ist so. Hast du eigentlich bei dieser Bogenlampe aus 35 Metern, die hier der, ich weiß nicht, Starke oder wie der Typ hieß, irgendwie, die der da reingeschlänzt hat, gefühlt, ich weiß nicht, es war so ein Wind in diesem Stadion, du hast auch noch irgendwo mit der Fahne im Eck gestanden und noch ein bisschen den Wind verstärkt, oder?
Ich habe es auch nicht mitbekommen, ich habe nur das Ergebnis gesehen, dann habe ich drauf geklickt, habe mir den Ticker angeguckt und habe dann nur gelesen, 90. und 90 plus 4 oder sowas. Ja. Und aber das Stadion ist direkt an der Autobahn und daneben ist direkt ein Fluss. Also da ist auf jeden Fall ordentlicher Windsog. Also wenn da der Wind richtig steht, dann kann das auf jeden Fall sein. Also das ist relativ frei auch. Ist jetzt kein richtiges. Also Stadion ist ein bisschen übertrieben aus meiner Sicht.
Ne? Ja, es ist halt so eine
Sandhügel.
Ja, ich weiß gar nicht, wie viel passen da rein? 6.000 Leute, glaube ich. Oder 6.000 Leute waren da. Ich glaube, dass es ausverkauft war
eben. Ja, irgendwie so in die Richtung. Ja, es ist eine etwas größere Tribüne, die auch schon die besten Jahre hinter sich hat. Und da auf der Gegengrade praktisch der Stehblock, will ich es jetzt mal nennen, ist halt einfach irgendwie ein Sandhügel, wo ein paar Betontreppen drauf sind. Also das ist, nicht anders.
Das ist so. Aber ich finde das irgendwie ganz witzig, dass da quasi die aktive Fanszene einfach auf der Gegengerade, Mitte des Feldes steht. Das ist keine Kurve, sondern die stehen halt da. Und wirklich daneben dran ist dann der Gästeblock.
Ja, genau.
Das ist auch witzig. Also, ja. Aber es kamen 600 Löwen, waren, glaube ich, wieder da in Oldenburg.
Ja, gut. Ich meine, die Löwen haben ja auch wahrscheinlich auch deutschlandweit Fans, glaube ich, oder? So aus Erstliga-Zeiten, schätze ich schon.
Ja,
oder?
Bestimmt. Aber ich denke, dass da die meisten reisen, ehrlich gesagt. Ja, okay. Würde ich jetzt mal tippen.
Ja, gut.
Ja. Aber ja, ich meine, wir sind ja auch asoziale Löwen, schlafen unter Brücken und so und haben keine Arbeit, deswegen kann man da am Wochenende mal nach Oldenburg tingeln. Ja.
Ja, ist eine Reise wert auf jeden Fall. Vielleicht danach noch Grünkohl, ne? Das alte Thema.
Ja, eben. Also ich hab mir echt gedacht, im Nachhinein dachte ich mir so, ey, scheiße, ich habe das irgendwie gar nicht im Schirm gehabt, dass die Löwen da jetzt nach Oldenburg fahren. Sonst hätten wir vorher mal sprechen können, ob ich gemeinsam mit dem Tross nach Oldenburg reise und kurz bei dir zum Grünkohlessen vorbeikomme.
Ja, das hat immer auf jeden Fall hingekriegt. Ja. Am Freitagabend war ich bei der Schwiegermutter in Spee zum Grünkohlessen eingeladen. Und das war ehrlich top. Natürlich auch noch das ist auch bei Grünkohl so eine Sache. Also es ist halt nicht für 4 Personen zu kochen oder für 6 waren wir am Freitag. Meine Schwiegermutter in Spee, die kann eigentlich nur für 20 Personen kochen, was Grünkohl betrifft. Und dann ist immer so danach die Frage, möchtest du noch was mitnehmen?
Ja. 3 Kilo.
Dann kommt die riesen Tupperschüssel aus dem Schrank und dann, ich habe jetzt noch was eingefroren, also.
Ja, herrlich. Aber so muss sein. Ja. Perfekt, da gibt's was. Ja, schade. Ich habe jetzt haben wir noch, was hat sich am Discord hier wieder noch gebildet? Die Grünkultur.
Ja, Kultur, für genau. Kultur.
Wer da ist noch die Frage, wer den Anführer macht und den Organisator gibt. Das ist noch nicht ganz klar, aber ja. Ja, dann ist die Flow-Kultur. Established 2024 vielleicht. Lassen uns das auf.
Das wäre was. Ja.
Genau, okay, das dazu. Ich würde sagen, es gibt In der NFL gab es große News in der letzten Woche und ja, die sind natürlich auch fantasy-relevant. Erstens ist Tom Brady mal wieder zurückgetreten, wieder am 1. Februar. Und ja, ich habe jetzt schon irgendwie Bild von ihm gesehen, wie er im Urlaub ist und fragt Julian Edelman und Rob Gronkowski, ob er das so richtig macht, wie er da so am Strand irgendwo, weiß ich nicht, Cancun, keine Ahnung, wo er da abhängt, ob er das jetzt halt richtig macht, Retirement genießen. Und ich krieg so erste Vibes, eigentlich kotzt ihn an, oder? Ich glaube, der hat doch eigentlich Bock, wieder weiterzumachen. Das ist doch, der wurde doch da reingedrängt in das Retirement.
Ja, ich habe eigentlich auch gedacht, er macht jetzt noch ein Jahr, weil für so eine Saison zurückzukehren und dann so abzutreten, irgendwie passt er irgendwie auch nicht. Aber schauen wir mal, ne? Also ich glaub's erst, wenn die Saison wieder angefangen hat und er nirgendwo unter Training Vertrag Camps. Steht.
Ja.
Also ich weiß ja nicht.
ich bin nicht 100% sold. Ich würde Tom Brady nicht cutten.
Nee, wahrscheinlich diesmal nicht.
Nee, ja. Nee. Das wird wahrscheinlich auch keiner tun, diesmal nee. So zu großer Pain beim letzten Mal gewesen.
Ja.
Ich weiß gar nicht, an welchem Tag ist er denn beim letzten Mal zurückgekommen?
Ich glaube irgendwie, das ist gar nicht so lange.
War also, direkt vor der Free Agency, oder?
Ja, irgendwie so, ja, genau, stimmt.
Damit weil dann ging es doch los, die Bugs, genau, dass die wussten und so. Ja, mal sehen, ob er wieder dann Mitte März angeschissen kommt. Ah, I'm back!
Das wär so funny, ey.
Das wär endwitzig. Ja, genau, also mal sehen. Ja, ist natürlich generell schade, würde ich mal sagen, für unsere Superflex-Ligen, dass er weg ist. Ist halt ein guter Producer gewesen.
Ja.
Bei mir ist schon das eine oder andere Team getroffen. Natürlich hat man auch damit gerechnet irgendwo, dass das passieren kann, aber gehofft, dass man da noch eine Low-End QB1, High-End QB2-Season irgendwie rauspressen kann aus ihm. Ja, ich meine, dadurch wird ein zusätzlicher Starter irgendwo wieder frei. Die Produktion werden wir nicht so leicht ersetzen können. Gibt es hier irgendwelche Tipps, wenn man jetzt Tom Brady verloren hat, aus deiner Sicht?
Ja, also ich glaube, so Spieler wie Garoppolo, Carr, kann man mal ins Auge fassen. Also und mal günstig holen. Die könnten dann durchaus nächstes Jahr irgendwo Starter sein und durchaus auch produzieren. Also sowas in die Richtung würde ich mal ins Auge fassen. Die sollten im Moment auch noch günstig sein, weil niemand weiß, wo sie landen werden. Und vielleicht noch ein bisschen so diese Angst, dass sie vielleicht ein Backup sein könnten, da sein könnte. Und deshalb könnte das eben so sein.
Genau, ja. Ich denke, da muss man einfach überbrücken. Wenn man jetzt Chancen bekommt, natürlich im Rookie-Draft früh einen Quarterback zu nehmen, macht man das. Aber da wird es natürlich, wir haben jetzt die letzten Jahre gesehen, auch ist nicht selbstverständlich, dass die Kollegen dann sofort wirklich auch punkten und uns da weiterhelfen. Das ist natürlich eher eine langfristige Anlage. Muss man dann sehen. Man muss natürlich in Superflex irgendwie immer, predigen wir jetzt auch schon länger, versuchen, die Elite-Quarterbacks irgendwo zu bekommen. Kann man probieren. Denk Lamar Jackson, Kyler Murray, gut, da ist natürlich die Instant Production nicht da. Da wird es auf die ACL Rehab ankommen, aber aus Dynasty-Sicht, wenn man irgendwie es schafft, also in die Top 10 rein zu traden, quasi der Dynasty Quarterbacks, ist, glaube ich, immer eine ganz gute Idee. Bin gespannt, wo uns die Rookie-Klasse dahingehend hinführt und ab wann wir die da confident auch ranken. Die zweite News, die kam, würde ich mal sagen, hat auch Auswirkungen auf den Quarterback-Markt in Dynasty. Und zwar ist Sean Payton in Denver. Und ja, jetzt ist es nicht mehr die reine Russ-Show dort bei den Broncos. Jetzt ist da, ja, man kann so sagen, ein bisschen ein zweiter Superstar hingekommen, der viel Aufmerksamkeit auf sich zieht und, glaube ich, ein bisschen eine andere, ja, wie soll ich sagen, anderes Charisma, eine andere Aura irgendwo hat, als es Nathaniel Hackett hatte. Und ja, ich denke, das ist für alle Russ-Owner in Dynasty eine super News. Wie bullish bist du denn jetzt, dass wir bei Russ wieder eine ordentliche Produktion sehen?
Ja, doch. Also Sean Payton ist wahrscheinlich, keine Ahnung, Top 3 Offensive Coach in der NFL. So würde ich mal so behaupten.
Ja.
Und ich weiß nicht, vielleicht sogar der Beste. Also Ist immer schwierig zu sagen, aber also ich finde Sean Payton ist halt ein Coach, den man sich als Fan einer Franchise auf jeden Fall wünscht. Und wenn einer Russ wieder hinkriegt, dann er. Wobei natürlich, man muss sagen, gut, Payton hat es auch mit Winston gezeigt, ne? Also da war es auch okay. Und er hat quasi aus nichts eine Offense gemacht, hat auch einen alternden Drew Brees noch sehr lange gut verstecken können.
Ja.
Deshalb glaube ich schon, dass der auch mit Rust was anstellen kann. Also deswegen, ist das Beste, was Rust passieren konnte.
Denke auch. Das ist echt Best-Case-Szenario für Russ, für die ganzen Waffen in Denver. Wenn jetzt natürlich auf der anderen Seite eine totale Overreaction kommt, Sean Payton, jetzt wird's da eine Top-5-Offense nächstes Jahr, dann wiederum würde ich sagen, ja, okay, man kann jetzt auch nicht zu viel von ihm erwarten, aber das sehe ich jetzt im Moment noch gar nicht oder ich habe gar nicht den Eindruck, in der Dynasty-Landscape passiert im Moment auch nicht viel, deswegen kann man es auch, glaube ich, nicht so bewerten, wie dann die Gedanken da sich rundherum drehen. Aber können erstmal sagen, es ist gut. Und wenn man jetzt noch günstig Russ kaufen kann irgendwie, weil jetzt jemand sagt, jetzt kriege ich ihn zumindest los. Ich würde ihn jetzt im Moment, ich habe ihn sowieso immer versucht zu kaufen, aber das ist, was die Umstände angeht, das Optimum, das eintreten konnte.
Ja, vielleicht kann man mal so um den Draft herum probieren, mal so ein Early Second reinzuwerfen und mal gucken, was passiert. Wird nicht immer klappen, aber denk hier und da kannst du dafür schon mal zuschlagen.
Und denk auch.
Das würde ich schon mal probieren.
Ja, full agree. Gut, Phil, bevor wir zur Werbung für uns selbst kommen, vielleicht einmal ganz kurz, muss ich noch ankündigen, hätte ich eigentlich vielleicht gleich ins Folgeneinstieg machen können. Ich werde jetzt die nächsten 3 Wochen bin ich auf Dienstreise in den USA in der Nähe von Chicago und ja, neben dem, dass es mich etwas langweilt, dass ich das nicht schon im November oder Dezember machen konnte, um noch ein Live-Vor-Ort-Spiel der NFL mitzunehmen, betrifft das natürlich uns und unsere Aufnahmefähigkeit, denn ich werde von da aus nicht aufnehmen können und dementsprechend haben wir eine größere Pause vor uns, jetzt bis Anfang März. An alle Hörer, sorry for that und ich hoffe, ihr könnt das nachvollziehen. Im Moment passiert nicht recht viel so rundherum, von dem her ist das Timing rein für den Podcast, glaube ich, ganz ganz angenehm, aber das sei einfach noch angekündigt an alle, bevor wir jetzt wirklich in unsere Werbung gehen.
Jawohl. Genau.
Wo kann man uns folgen, Phil?
Mal gucken, ob du Justin Fields in Chicago folgst, ne?
Ja, ich werde auf jeden Fall, ich muss mal gucken, wo die Bears Facility ist, ob die irgendwie in meiner Nähe ist oder ich weiß gar nicht, ob die da beim Stadion ist. FedEx Field ist das, oder?
Soldier Field
ist es. FedEx Field ist in Washington, glaube ich, oder? Ja, FedEx Field ist in Washington. Soldier Field, du hast völlig recht. Genau, und Soldier Field, da muss ich jetzt mal gucken. Ich weiß nicht, ob dann da eben, wie gesagt, die Bears Facility rundherum ist. Ich habe schon mal geguckt. Das Stadion ist auf jeden Fall am See, am Lake Michigan. Aber ich weiß nicht, ob da rundherum noch Platz für die ganze Trainingsanlage ist und so weiter. Das ist ja nicht zwangsläufig beieinander. Genau, muss ich mal sehen. Aber ich würde da auf jeden Fall mal vorbeitingeln. Ja. Will ich mir schon mal anschauen. Zeit werde ich haben am Wochenende.
Vielleicht kann man ja so eine Stadiontour machen. Ich weiß nicht, ob das in den USA auch so ein Ding ist, wie in Deutschland, aber wäre, glaube ich, schon mal cool zu sehen.
Jawohl, ich glaube, die ist wahrscheinlich so gefragt, so im Februar in Chicago bei -2 Grad. Bin gespannt. Also ich würde es mir geben natürlich, aber ich weiß nicht, ob ich noch Mitstreiter finde.
Ja, keine Ahnung. Ja, aber ihr könnt uns folgen, @DynastyFlo bei Twitter, dann dir @49erFlo und mir @Phil81190 und kommt auch gerne in unseren Discord-Channel, ne? Da kann man wild diskutieren und unterstützt uns auch gerne monetär-Flo, wie geht das?
Das geht über paypal.me/DynastyFlo oder patreon.com/DynastyFlo. Schickt uns gerne eine Zuwendung eurer Wahl und wir freuen uns drüber.
Ja, muss sein, nachdem Player Profiler ihre Preise fast verdoppelt haben, die Schweinehunde.
Ja, wir
Musste ich
wurden
mit Erschrecken
gerippt.
feststellen, als es abgebucht wurde.
Ja, so ist es. Das tut weh, das tut weh. Aber immerhin hat der Euro wieder ein bisschen zugelegt in den letzten Wochen. Das hilft uns.
Ja. Ja, true, true. Ja.
Gut, okay. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt rüber zu unserer nächsten Rubrik und das sind die Hörertrades. Und bevor wir mit einem richtigen Hörertrade starten, erstmal ein Beitrag von Claude Gable. Der hat uns nämlich Anfang September noch einen Trade geschickt und da haben wir schon, wenn ich das richtig im Kopf habe, gesagt, hu, ja, ist halt, ist nicht schlecht, ist schon teuer. Aber jetzt kommt es halt voll drauf an, wie seine Saison ausgeht am Ende. Und der Trade war wie folgt. Claude Gable hat hier Davante Adams, Derrick Henry und Jameis Winston bekommen und dafür seinen 23 First, 24 First, 2 23, nee, sein 23 Second und 24 Second und noch einen 23 Third abgegeben und dazu noch Allen Lazard. Wir haben damals gesagt, hey, eben, wie gesagt, wenn du die Championship damit holst, alles gut, ansonsten gefährlich. Claude Gable sagt jetzt, hi, damals in der Folge wollte die gerne das Feedback haben, ob sich der Trade ausgezahlt hat. Kurzform, hat er, der Jackpot ist mein. Aber habe natürlich noch andere Trades unterjährig vollzogen. Würde diesen Trade aber absolut als fundamental für den Erfolg einstufen. Wenn ihr noch mehr Details wollt, gerne melden. Claude Gable, das reicht uns völlig. Es ist, wir sind hier natürlich immer Results over Process, von dem her alles egal. Das Championship geholt war gut. Nee, tatsächlich, wenn man jetzt so drauf zurückblickt, ich denke, ja, Jameis Winston war jetzt, der war ein Griff ins Klo im Nachhinein. Oder also jetzt nicht, dass der Value komplett, kann ja auch sein, dass er wieder starten wird nächstes Jahr, weiß man ja nicht. Aber mit Henry und Adams hat er natürlich Premium Producer einfach bekommen, ne?
Ja, klar. Es ist nach wie vor teuer, aber wenn du die Championship gewinnst, ist scheißegal.
So ist es. Claude, danke für das Update an der Stelle und dann lass uns rübergehen zu den richtigen Deals, die wir haben. Der erste kommt von Nico Schofield. Das sind ziemliche Standard-Settings für eine Dynasty, Superflex mit tiefen Rostern. Nachdem ich die erste Runde der Playoffs verloren habe, hat der Trade-Partner noch Verstärkung für das Finale gebraucht und ich konnte mich ein bisschen verjüngen. Nico Schofield bekommt hier Javonte Williams einen 25 First, 2 24 Fourths und hat dafür abgegeben Saquon Barkley und einen 25 Second. Phil, was sagst du zu dem Deal?
Ja, find ich grundsätzlich in Ordnung, ne? Also hier ein First einsammeln gegen einen Second, um diesen Deal zu machen. Auch wenn bei Javonte Williams noch ein paar Fragezeichen, was auch den Beginn der nächsten Saison angeht, bestehen. Aber ich sehe zwischen Saquon und Javonte jetzt nicht so einen Riesenunterschied, auch für die nächsten Jahre. Und dann halt diesen First extra on top zu bekommen, ist schon gut. Deshalb, also hätte ich wahrscheinlich auch gemacht.
Ja, ich denke, kann man machen. Natürlich 25 ganz weit weg.
Ja.
Aber trotzdem, spulen wir 2 Jahre vor, dann sagen wir auf einmal alle, oh geil, geil, dass ich den noch so in der Tasche habe. Von dem her, man muss dann auch ein bisschen patient sein. Und wenn man First so günstig mitnehmen kann, dann ist das, glaube ich, eine gute Sache. Der nächste Deal kommt von The Hail Mary und es ist ein weiterer Hörer von uns, und zwar Giscard, beteiligt. The Hail Mary sagt, es ist eine 12-Team-PPR-Superflex mit 10 Startern. Hab das Team übernommen und habe junge Top-Wide-Receiver mit Garrett Wilson, Drake London, Christian Watson, Kyle Pitts, um nur die Besten zu nennen. Auf Running Back ist nichts mit Running Back 1 Potenzial. The Hail Mary bekommt hier Jamal Williams, Breece Hall und den 23-101, also Bijan Robinson, und schickt dafür Josh Allen weg. Den bekommt eben Giscard und der Hail Mary sagt hier noch dazu, ich habe noch den 102 und 111, wo ich noch einen Quarterback bekommen kann. Giscard sagt dazu auch noch, bin in der Liga im Rebuild und habe zu den getradeten Spielern nur Fields, Lance, DK und Hollywood als nennenswerte Spieler im Roster, dazu einige Picks und auch ja in der Zukunft noch 4 24er Firsts. Ja, So, wie siehst du denn den Deal hier? Jetzt ist der, ja, Elite-Quarterback Josh Allen natürlich immer wahnsinnig schwer zu bekommen. Findest du, dass Giskard hier mit dem Package überbezahlt hat oder ist das marktgerecht? Findest du das eine gute Sache? Oder halt aus der Hail Marys Sicht hat er ihn zu günstig abgegeben?
Also aus Process-Sicht betrachtet, also ich glaube, preismäßig ist der Deal okay. Ich hätte Josh Allen dafür wahrscheinlich nicht abgegeben. Aber an sich im Vakuum betrachtet ist der Preis schon okay-ish. Und jetzt würde mich halt interessieren, wen der Hail Mary auf Quarterback hat. Weil das ist für mich hier jetzt ganz fundamental eigentlich, ne? Also, wenn er jetzt zwei gute Quarterbacks hat, dann ist alles okay. Aber wenn er jetzt da nur Gemüse hat und hat diese ganzen, jungen Spieler plus diese soliden Running Backs oder guten Running Backs, aber hat keinen Quarterback, das ist halt natürlich dann auch irgendwo mies. Ja, natürlich, er kann jetzt aus dem 1-2 und 1-11, die er noch hat, einen Quarterback machen, ob er die in den Draft dann zwangsläufig holt oder dafür tradet, okay. Aber ja, ich würde hier klar zu Josh Allen betrachten und ich kann Giskards Prozess halt voll verstehen, denn er im Rebuild ist und nichts hat, dass er dann diese Running Backs nicht unbedingt im Roster behalten will oder Bijan draften will. Verstehe ich völlig, deshalb, ja, kann ich da aus der Sicht schon nachvollziehen. Wie gesagt, bei Mary wäre es schon interessant zu wissen, was für Quarterbacks da sind.
Ja, es ist halt das Problem, so einen guten Quarterback zu holen. Ja, du hast nur 6, 7, vielleicht irgendwie 8 Quarterbacks in der Liga, die so einen, also die du halt richtig gern rosterst, wo du echt überzeugt bist und die du jede Woche aufstellen willst, wo du dich freust, dass du sie hast. Und das sind die Assets, die am schwersten zu bekommen sind. Dafür gibt es halt im Zweifel keinen Markt. Vielleicht sind die aufgeteilt auf, ja, keine Ahnung, 4, 5 Manager in der Liga. Und dann musst du von einem das wieder wegkaufen. Es ist halt unfassbar schwierig. Klar, Giskard hat genau das jetzt halt gemacht. Natürlich ist das eine ganze Menge Holz, die er da auf den Tisch legt für Josh Allen. Aber ich würde es auch machen im Prinzip. Also es ist dann immer, ich glaube, die Faustregel ist echt, für einen Elite-Quarterback kannst du kaum überbezahlen. Und das ist jetzt schon so eins, wo man sich denkt, boah, Alter, das ist wirklich so viel. Bijan und Hall und dann noch Jameson dazu, aber ich bin auch hier immer noch auf der Josh Allen-Seite, glaube ich. Also würde ihn nicht abgeben dafür. Eben, weil genau das ins Spiel kommt, was du sagst. Value-wise völlig in Ordnung, so gesehen für den Spieler im Vakuum, aber wie baust du dein Roster danach wieder hinzu? Wie kommst du wieder dahin, Elite-Quarterbacks zu haben?
Ja, vor allen Dingen, man muss das auch so betrachten, also er sagt jetzt halt kein Running Back mit Running Back 1 Potenzial, aber er hat ja natürlich den 1-2 und 1-11 und man muss sagen, dieser Draft, wir haben schon mal drüber gesprochen, hat halt eine gewisse Tiefe auf Running Back, das heißt also 1-11 könntest du hier gut noch einen Running Back bekommen, zumal Giskard jetzt hier auch 3 Picks in der ersten Runde hat und der keinen Running Back will, weil er im Rebuild ist zum Beispiel, ich sag mal, da... Ich glaube, ich wäre es ein bisschen anders angegangen und auch der 1-2 vielleicht nochmal runtertraden irgendwo und dann auch noch einen Running Back mit einsammeln oder sowas. Ich glaube, du hättest hier schon auch im Draft einfach 2 Running Backs picken können, die auch Potenzial gehabt hätten und hättest irgendwie Josh Allen behalten. Also ich glaube, da wär aus der Sicht ein bisschen was anderes möglich gewesen.
Ja, und vor allem du gehst natürlich mit dem Team prinzipiell, willst du in Winnow gehen? Also diese Spieler sind jetzt dann alles irgendwie Sophomores plus Bijan. Das sind ja prinzipiell, wenn sie funktionieren, gute Winnow-Assets auch. Jetzt hast du aber entweder keinen Quarterback mehr oder halt nur noch schwierige. So. Und dann hast du halt dir da ein riesen Loch gerissen. Wie gleichst du die Production of Quarterback aus? Nicht mit Rookie Quarterbacks, ich glaube, so viel ist sicher. Und das andere ist, wenn du das nicht, also wenn du jetzt sagst, ja, wow, okay, ich will gar nicht so unbedingt in Renault gehen, das ist mir jetzt gar nicht so wichtig bei dem Deal, dann verschwendest du halt irgendwie diese Bijan-Rookie-Saison, du verschwendest halt das, was Breece Hall dann irgendwie macht, und für welchen Zeitpunkt hebst du dir das auf, das Team? Also ab wann schaltest du dann in den Win-Now-Modus? Irgendwie so richtig Value dazugewinnen wird das Team ja nicht wahnsinnig wahrscheinlich. Die ganzen Spieler sind ja schon top, also vom Wert her.
Ja.
Deswegen echt schwierig. Das ist echt ein bisschen die Krux dann in Superflex.
Aber ich glaube, Hail Mary hat dann, also sehen wir ja später hier noch in den Trades, dann nochmal was gemacht. Da können wir dann gleich nochmal drauf zu sprechen kommen.
siehste. Ah ja, siehste. Wunderbar. Hast du völlig recht. Der nächste Deal, der kommt, ist von Wave, 12er 1QB mit IDP. Deal zwischen Champion und zwei Platzierten. Er packte Garrett Wilson auf den Trade-Block, da musste ich sofort ein Angebot unterbreiten. Ich bin auf Running Back zwar nicht überragend aufgestellt, aber Monty plus Deonte schien für mich okay. Dazu zwei Zukunftspicks on top. Ich habe den 2-12 bekommen und versuche im Draft die Running Back-Lücke zu schließen. Den Fourth 25 plane ich wohl für IDP, wenn er dann noch da ist. Was sagt ihr zum Preis? Also ich glaube, für den 25 Fourth braucht man noch keine Pläne schmieden. Das siehst du dann, wenn es soweit ist. Wave bekommt hier Garrett Wilson, den 23-2-12 und gibt ab David Montgomery, Deontay Johnson, den 25 First und 24 Second. Ja, Phil, was sagst du zu dem Value?
Ja, also es ist im Prinzip ja Garrett Wilson gegen Montgomery, Deontay Johnson und den 25 First, ne? Der 23 Second und 24 Second wiegen sich in etwa auf, weil es auch der 23 2-12 ist.
Ja.
Sind jetzt keine Spieler, die ich unbedingt gerne rostern muss. Der 25 First ist mir so ein bisschen Dorn im Auge, natürlich den irgendwie abzugeben. Ja. Ich trade, wie ihr wisst, auch ja nicht unbedingt Picks 3 Jahre im Voraus, also First Round Picks oder schon mal eigentlich, das passiert eigentlich nie. Und deshalb, also das stört mich zwar, aber an sich finde ich den Preis okay. Aber für mich ist Garrett Wilson halt allgemein eher ein Sell, weil ich glaube schon, also der hat schon einen Preis, als ob er mit einem guten Quarterback zusammenspielt. Im Moment, Stand heute, heißt sein Quarterback Zach Wilson oder Mike White. Und noch ist Carr nicht da, noch ist Jimmy nicht da. Also deshalb, man kann schon davon ausgehen, dass die Jets was auf Quarterback machen, das ist okay, aber ja, noch ist eben keiner da. Und Garrett Wilson ist ein Top, also ist ein Wide Receiver 1 vom Dynasty Value her, aber das muss er auch erst nochmal oder weiterhin beweisen.
Das ist tatsächlich so. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Jets nichts machen. Das will ich irgendwie nicht akzeptieren.
Nein, Möglichkeit. Nein. Unwahrscheinlich.
Aber ne? ja, klar. Aber ja.
Man muss halt auch sagen, die Jets, also der Quarterback-Markt ist ja auch relativ beschränkt, ne? Also klar, die Jets sind auf jeden Fall eine gute Stelle auch für einen Quarterback, ob ein Carr, Jimmy, vielleicht ein Aaron Rodgers Trade oder sowas. Man weiß es ja nicht. Aber ja, wenn die sich alle anders entscheiden und nachher stehst du mit, keine Ahnung, Teddy Bridgewater da oder sowas, dann ist es halt gut. Wahrscheinlich wird der auch noch ganz gut mit Garrett Wilson matchen, aber naja, wenn er dann wieder 16 Touchdowns die Saison wirft, dann ist es wahrscheinlich trotzdem, reicht es trotzdem nicht für eine Wide Receiver 1 Saison in Fantasy.
Ja. Ja, es ist ein völlig fairer Punkt, und es ist halt schon eine Menge Holz, die du da abgibst, finde ich. Ja. Das ist halt klar, Monty ist jetzt überschaubar, muss man mal sehen, was mit ihm passiert, aber vor allem halt mit dem, dass wir schon sehen, boah, die Free Agency Klasse ist loaded, die Running Back Klasse ist loaded und so weiter. Aber am Ende gibt's halt auch 32 Teams, die irgendwie einen Running Back irgendwie brauchen. Und dann plötzlich ist er wieder der alte Monty, der dann zur zweiten Saisonhälfte wieder ein Cakewalk Schedule plötzlich kriegt. Dann verletzt sich der Receiving Back im Backfield und plötzlich hat er wieder eine brauchbare Saison. Solche Running Back Bodies sind halt schon was wert.
Ja, lass ihn mal Starter bei den Panthers sein oder sowas. Ja. Man weiß es ja nicht. So und zack, nicht. Ne? Also.
Ja. Und dann auf einmal, dann ist es halt schon, dann hast du einen First plus einen hier mit Deontay eben noch einen, okay, einen Wide Receiver dazu bezahlt. Und dann musst du halt mal sehen, wie stark outperformt Wilson Diontae überhaupt eben mit den, mit dem offensiven Environment, in dem er da so unterwegs ist.
Ja, ja, im schlimmsten Fall sind es halt irgendwie 2-3 Punkte pro Spiel. Und dann ist es halt die Frage, ob das den Preis dann rechtfertigt, ne?
Ja, genau. Ja. Richtig. Der nächste Deal, und das ist der, den du schon angesprochen hattest, der Hail Mary hat es hier sehr gut gemacht. Die Angst kann er uns gleich wieder nehmen, die wir hatten bezüglich seines Rosters. Anschließend an den Allen Trade musste ich jetzt auf Quarterback was machen. Das Angebot mit den zwei alten Wide Receivers bringt mich in den Contender-Bereich. Mein Team sollte jetzt für die nächsten Jahre sehr gut aufgestellt sein, dass ich den Verlust meiner frühen 24er und 25er Picks verkraften kann. Habt natürlich jetzt viel Kapital bewegt. Das große Plus ist der 1-0-1 für Bijan. Wie seht ihr die zwei Trades insgesamt? Ja, The Hail Mary, guter Punkt, sollten wir insgesamt betrachten. Der Deal sieht jetzt wie folgt aus. The Hail Mary bekommt Lamar Jackson, Davante Adams und DeAndre Hopkins für den 23-1-0-2. 24 First, 25 First und 24 Second. Das heißt, hier wandern 3 First-Round-Picks und ein Second-Round-Pick über den Tisch. Und Phil, ich glaube, es ist keine Überraschung, dass ich den Deal aus der Sicht von der Hail Mary ganz gern mag. Wie siehst du ihn denn?
Ja, ist auf jeden Fall. Also Lamar allein ist ja schon einiges wert und deshalb, also kann man auf jeden Fall gut machen. Ne? Die beiden alten Receiver, klar, da bin ich auf der Seite des anderen mit dem 25 First auch, glaube ich, ganz glücklich, wenn ich diese beiden Receiver dafür wegtrade. So. Ja, ich glaube, das ist auch an sich ein fairer Deal. Also habe ich jetzt kein großes Problem mit, aber ich glaube...
Das ist halt der Elite-Quarterback, der es macht.
Ja, klar. Ist jetzt das in die andere Richtung, er holt sich den wieder. Das ist natürlich dann ganz, ganz gut, ja.
Genau, ist halt die Frage, was hast du quasi jetzt mitgenommen aus der ganzen, du bist von Allen auf Lamar runtergegangen, hast dafür den 1-0-1 reingeholt, dafür aber auch den 1-0-2 wieder weggegeben, hast du Hall und Jameson Williams reinbekommen. Und Hopkins und Adams, das sind natürlich schon 4 wertvolle Assets und dafür hast du 25 First, 24 First und 24 Second plus das eben das Allen Downgrade zu Lamar abgegeben. Also overall ist es, glaube ich, value-wise schon eine ordentliche Nummer und wie weit dann Lamar überhaupt von Allen weg ist, sei dahingestellt aus meiner Sicht.
Ja, bin sehr gespannt auch auf Lamars Zukunft allgemein.
Ja.
Also ich habe irgendwie die Tage gelesen, die Ravens und Lamar sind so rund 100 Millionen auseinander in Vertragsverhandlungen.
Ja. Wahrscheinlich wieder in Garantien, oder? Schätze ich mal. Er will halt seinen garantierten Deal.
Ja, natürlich würde ich an seiner Stelle auch fordern.
Safe. Er hat sie auch an den Eiern.
Nachdem Watson halt 250 Millionen voll garantiert bekommen hat, warum solltest du als Lamar Jackson MVP denn irgendwo 1 Cent nur weniger akzeptieren? Also
vor allem weißt du doch als Lamar, wenn er jetzt Hardball spielt und sagt, ich spiele einfach nicht mehr für euch.
Ja, aber das ist nicht mehr so einfach, ne?
Ja, du kannst, du musst dann halt so hier so pro forma zum Training kommen, musst dann da ein bisschen rumlullen. Ah, jetzt ist mein Hamstring ist schon, das zwickt aber hier. Das Wege ist aber unangenehm. Und da kannst du doch nicht, du kannst sie nicht zum Spielen zwingen. Und das ist halt, das ist doch für die ganze Organisation, sie kann kein Hardball spielen, weil er viel zu wertvoll ist als Asset. Selbst wenn sie sagen, okay, dann verlängern wir ihn nicht, das ist uns zu teuer. Dann musst du ihn abgeben, weil du für ihn, weiß ich nicht, du kriegst halt für ihn wieder 3 First-Round-Picks.
Ja.
Ja, und vielleicht auch noch einen Quarterback, ne? Also, und dann machst du weiter, dann gehen sie halt selber den Weg mit K oder whatever.
Ja, können ja K gegen Lamar traden. Und dann.
Ist K noch gar nicht gecuttet, oder?
Nee, ich glaube, K darf einen Trade seeken. wie es immer so schön heißt.
Ja, okay.
Finde ich auch immer so geil, ne, dass die Spieler dann selber sich um einen Trade kümmern sollen. Ob das schon mal so jemals geklappt hat.
gute Frage.
Das ist eigentlich immer so diese Vorstufe von, naja, komm, wir cutten dich eigentlich, aber wir lassen es jetzt noch so aussehen, als ob du dir selber aussuchen darfst, wo du hingehst. Also, naja.
Ja, aber ich glaube halt im Großen und Ganzen, es kann für Lamar aus Offensive, in welche er kommt, halt eigentlich nicht schlechter werden. Ich finde, das ist schon eine Bottom, das sind schon irgendwie Bottom, weiß ich nicht, 8 Umstände gewesen in der NFL letztes Jahr. Er hat Mark Andrews gehabt und sonst gar nichts und die O-Line war auch nichts Besonderes.
Ja,
und Greg Roman ist Trash, Mann.
Ja, diese Offense war nicht gut, ne? Und besonders als Bateman dann noch weg war oder raus war, das war natürlich dann echt Overkill. Ich würde ja gerne Lamar bei den Giants sehen, muss ich sagen, mit unter Dable. Ich glaube, das wäre brutal.
Das sind halt auch die cool. Waffen und so echt ganz madig.
Ja, okay, aber du hast gesehen, was Dable mit Daniel Jones als Rusher machen konnte schon. Und ich glaube, Lamar ist nochmal ein ganz anderes Level als Daniel Jones als Rusher. Und sie haben ja dann auch, hätten da in dem Szenario wahrscheinlich auch noch die Möglichkeit, irgendwo sich zu verstärken. Also, keine Ahnung, ich würde ihn irgendwie interessant finden. Deshalb,
das stimmt. Ja, mal sehen. Also ich glaube, Lamar definitiv nicht also das Downgrade von Allen zu Lamar sind hier nicht irgendwie several First-Round-Picks, die an Value, die The Hail Mary an Value hier irgendwie eigentlich schon eingesammelt hat über den First-Round-Trade. Deswegen all in all guter Deal, The Hail Mary, wenn man hier beide zusammennimmt aus meiner Sicht. So, der nächste Deal kommt von Isa Cowboy. Er schreibt: Servus, ihr beiden kennt die Liga. 12 Teams Superflex, Titan Premium, 4 Punkte pro Pass-Touchdown mit 9 Startern. Auf Quarterback mit Hurts und Burrow eigentlich top aufgestellt. Auf Running Back mit Jacobs, Chubb, Pollard und Stevenson auch ganz okay. Titan, Schultz und Njoku. Aber auf Wide Receiver mit Lamb, Cooper, Ayuk und Kirk irgendwie nicht so zufrieden gewesen und Bock gehabt zu traden. Das ist immer eine gute Grundvoraussetzung. Habe mit dem Trade jetzt die Möglichkeit, entweder für einen Wett-Quarterback zu traden oder mit dem 1-0-2 eventuell auf Quarterback zu gehen, den nochmal im Draft zu traden und bin allgemein im Roster-Building etwas flexibler. Da meine sonstigen Assets aktuell alle nicht den besten Trade-Value haben, dachte ich, ist das mein Move. Also, was macht dieser Cowboy hier? Er bekommt Garrett Wilson, Jameson Williams und den 23-1-0-2, gibt dafür ab Joe Burrow und Christian Kirk. Phil, jetzt hast du uns schon Garrett Wilson als Sell verkauft. Jameson Williams haben wir noch gar nichts gesehen. Also nichts Relevantes in der NFL bisher.
Ja.
Er soll kein Knock an ihm sein, aber so war es halt, war auch expected. Jetzt geht hier Joe Burrow für den 1-0-2 und diese zwei Receiver über den Tisch. Dazu noch Christian Kirk, der eine solide Saison gespielt hat. Drückt mich da mein Gefühl, dass wir auf der Burrow-Seite enden?
Nee.
Gut. Also der einzige Knock ist eigentlich, dass es eine 4-Point-Pass-Touchdown-Liga ist.
Ja.
Auf Burrow.
Ja, aber also ich glaube halt einfach, also man weiß es natürlich nicht, aber also sowohl Wilson als auch Jameson Williams sind schon, also zu dem, wie die Situation ist und was sie gezeigt haben, schon praktisch, also der Dynasty-Wert ist schon über ihrem Production-Wert, kann man glaube ich so sagen, oder Fantasy-Wert so, das kann man halt schon so sagen. Der 1-0-2 ist ganz nett, aber auch da ist es eher ein Pick, den ich nicht so gerne hätte. So, ich hätte eher 1-0-1 oder 1-4, so, also entweder oder, aber so 1-0-2 ist jetzt auch nicht so sexy. Also, nee, gib mir auf jeden Fall die Burrow-Seite, da wäre ich auf jeden Fall happier mit.
Ja. Also, es ist wirklich, das Problem ist dann auch noch, es ist halt eine Half-PPR-Liga. Das ist ja wiederum für die Wide Receiver nochmal schwierig. Nur 9 Starter. Das heißt, da ist auch nicht so tief. Das ist echt schwer. Da würde ich den Elite-Quarterback unter gar keinen Umständen leicht abgeben. Und ich finde, da ist er zu leicht über die Ladentheke gegangen. Das ist ein bisschen ich weiß nicht, Analytics of Dynasty ist ein ganz witziger Twitter-Account. Ich weiß gar nicht, wer das eigentlich ist, oder den Podcast höre ich eigentlich nicht.
Hier McNamara, wie heißt er denn noch?
Jordan McNamara, oh, so McNamara, heißt er. Ja. Jetzt, wo du den Namen gesagt hast, genau. Der nennt das immer Dynasty Bikini Season. Ist jetzt so Off-Season Dynasty Bikini Season. Schau, wie geil gut mein Roster aussieht und so. Ja, aber halt dann, so. Dann, wenn's an die Scoring Season geht, dann auf einmal gucken wir, oh, scheiße. Warum funktioniert das jetzt hier nicht?
Da ist die alte Ehefrau dann doch wieder die Beste, weil, die, weil da weißt du, was du bekommst, wer das gute Essen auf den Tisch bringt. Ja, ja.
Genau, ja, also deswegen glaube ich ein bisschen da in die Falle gelaufen. Wäre so im Moment mein Gefühl. Bin gespannt, wie man darüber jetzt wieder denkt, wenn wir, weiß ich nicht, 10 Monate vorspulen, uns im Dezember befinden und
ja,
klar, wenn also, die zwei Jungs voll abreißen, ist das alles okay.
Ja, man muss natürlich sagen, ne, Garrett Wilson, also ist halt auch so ein Gefühlsding. Er kann halt locker auch der nächste Jefferson sein, so
ja,
wenn
ja,
der Quarterback ja stimmt und die Offense stimmt, so dann das wird mich halt. Sie traden für Aaron Rodgers und dann ist Sky the Limit, ne? Also das, ja, wir wissen, der spielt halt seinen besten Receiver immer an und dann wird mich halt auch eine Wide Receiver Top 3 oder Top 3 Wide Receiver Saison überhaupt nicht wundern. Also das Ceiling sehe ich halt auch schon, also das muss man auch nicht abstreiten, aber es ist halt so, ich glaube, die Seite mit Burrow ist halt viel, viel sicherer. So,
ja, das die ist viel sicherer, das genau. Dass du hier, Alter, jetzt stell dir vor, du pickst hier an 1 und 2 noch, weiß ich nicht, CJ Stroud oder Young, halt einen von beiden und die ja gehen voll ab wie die Luzi. Ja, gut, dann ist das ein riesen Homerun.
Ja, kann ist, beides passieren. Ich glaube halt die Wahrscheinlichkeit, ja, dass man in 3 Jahren drauf guckt und sagt, boah, ja, ich habe Burrow hier einen der nächsten ja, Superstars auf Quarterback, so, also ist er ja jetzt schon, aber dann auch so ja Longtime Superstars, so das, und die anderen, Jameson Williams ist vielleicht so mäßig gut, ist der nächste MVS und Wilson ist ein guter Receiver und ja, der 1-0-2 hat vielleicht gebastelt, so, dann ja muss man halt schon sagen, dann wird man sich schon in den Arsch beißen, ne?
Genau, das Problem ist halt, du musst schon Difference-Making-Production irgendwie finden, das ist gar nicht so leicht in Fantasy und wenn die da ihre, weiß ich nicht, 13, 14 Punkte pro Spiel auflegen als Wide Receiver, sind sie ja super leicht und billig ersetzbar und ja, der 1-0-2, wie du gesagt hast, was ist, wenn das so ein durchschnittlicher Quarterback einfach nur wird? Selbst ja dann, das ist kein so schlecht, super schlechtes Outcome von der NFL-Karriere für jeden Einzelnen her, man muss da keine Schreckensszenarien bilden, um einfach zu sagen, der Value passt halt nicht, weil Christian Kirk kann halt sein, dass der genau auf dem gleichen Level liefert wie Jameson Williams, aber ja, er hat halt den viel unsexieren Namen und dann ist es halt schon, ja, genau. Ja, ich bin gespannt, wie wir darüber irgendwie eben in 10 Monaten sprechen.
Ja.
Gut, der nächste Deal kommt von Svensson. 12er 1QB Half PPR Liga mit 9 Startern. Auf Quarterback bin ich mit Hurts ziemlich gut aufgestellt. Zudem ist mein Kader als aktueller Champion weiterhin im Win-Now-Modus. Es bot sich die Gelegenheit mit Lawrence, der bei mir ohnehin nur auf der Bank sitzt, den 1-1 zu halten. Mein Team dürfte dadurch noch stärker werden. Ja, gut, ehrlich gesagt, also ich habe den beim Reinkopieren, dachte ich mir, boah, spannend, hey, Trevor Lawrence ja für den 1-1, wie denke ich darüber so? Und jetzt sehe ich so beim Vorlesen, das ist eine 1QB-Liga, da hat jemand ja den fucking 1-0-1 für Trevor Lawrence in der 1QB hergegeben.
Stealing candy from a baby. Ja, also wirklich, das ist echt, naja. Also in Superflex muss man hier echt diskutieren, wäre ich auf der Lawrence-Seite so. Aber ja, 1QB ist ja gar keine, also ist ja no contest. Also das ist ja,
nicht mal Hurts. Weißt du, have some decency.
have some hurts. Ja, nee, also, da, ja, komm.
Das ist Svensson, etwas unanständig hier. Etwas unanständig. Ja. Das ist gelbe Karte.
Welchen Pick würdest du für, also im Vakuum, mal abgesehen, dass du ihn wahrscheinlich nicht bezahlen würdest, wenn du keinen Quarterback in der 1QB-Liga hättest, mhm, Was würdest du für Trevor Lawrence für einen Pick bezahlen? So aus dem Gefühl heraus.
Wenn ich wirklich sonst halt nichts habe und das, ja. Ich krieg auch keinen von den anderen so.
Du, ne? Hast K. K ist dein bester Quarterback.
Ja, ja. Aus dem Gefühl raus würde ich sagen 107, 106. So, ja. In der Range wäre ich, glaube ich.
Ja, wahrscheinlich. Ja, ja, sowas, genau, so, wo die Top-Spieler aufhören, ne, so.
Was
die,
oder die,
ja. Die Smashes, ja, ja.
Was würdest du, ich finde die spannendere Frage fast, was würdest du für Patrick Mahomes bezahlen?
Ah, ja. 1-2. Vielleicht sogar 1-1, muss man eigentlich schon 1-1 sagen, ne?
Ich habe darüber letztens mal so ein bisschen nachgedacht. Einfach so allgemein auch. Ich glaube halt, in der 1QB, klar, das Ding ist halt, du kriegst ja trotzdem die Production einfach, die bringt dir schon was. Ja. Und du kannst ihn einfach in 3 Jahren für das Gleiche quasi wieder verkaufen.
Ja, aber das set and forget, ne? Du hast eigentlich, solange die Liga besteht, wahrscheinlich kein Problem mit deinem Quarterback. Ja. Du stellst ihn halt jede Woche auf, du denkst nicht nach und ciao, ne? Also das hat ja auch einen gewissen Wert.
Ja, ja. Ist wirklich so. Also und deswegen, also wenn es hier wenigstens Jalen Hurts gewesen wäre, dann könnte man ja wirklich noch sagen, ja, okay, irgendwo, ich glaube an den Long-Term-Success von Jalen Hurts und der wird immer das Top-3-Dynasty-Quarterback und so, dann kann man ja irgendwie noch einen Case machen, aber Trevor Lawrence dann auch noch, das ist halt echt, er ist halt einfach nicht in der Mahomes, Allen, Hurts Riege unterwegs, production-wise und deswegen, nee, sorry.
Ja, vor allem, also ich finde auch, also wenn ich das immer immer höre und kommt jetzt gleich auch noch mal im Nachsatz, sehe ich das gerade, habt in 1QB-Ligen halt keinen Backup, ne? Also wenn ihr einen Top-8-Quarterback habt, dann einfach keinen Backup haben, also irgendein Scheiß-Quarterback, ihr braucht halt keinen Value auf der Backup-Quarterback-Position, so, das ist halt, was ich damit sagen will.
Ja, verstehe ich.
Weil ich es immer wieder lese, dass da dann irgendwie noch einen Topstar haben.
Voll, gehe ich komplett mit. Jetzt muss ich sagen, hier hat der Backup halt auch quasi nichts gekostet, aus meiner Sicht. Zumindest glaube ich, für den Kollegen kriegst du nicht mehr viel. Denn Svensson hat sich dann, um den Backup-Spot wieder zu füllen, Trey Lance ertradet und dafür Gabe Davis abgegeben.
Ja.
Und gut, Gabe Davis in der Half-PPR neuen Starterliga. Wertlos. Also da nehme ich natürlich auch lieber Trey Lance dann, ehrlich gesagt. Wenn du sagst, ja, weißt du nicht, kann ja sein, dass der einsteigt, verkaufst du den halt wieder, weil er Hype hat.
Ja, genau. Völlig okay. Nein, finde ich auch, also für den Preis auf jeden Fall, kann man auf jeden Fall gut machen.
So, ah ja, und diesen, Moment. Ja, ich habe den der, hier, nur zur Ergänzung, es ist Gabe Davis, ein 24-3rd und KJ Hamler. Den Trade, den
ja, sehr gut. Ja, gut, ein 24-3rd in der neuen Starterliga, ne? Da muss man auch QB. Wieder sagen, komm. Also, nee, völlig okay, soll man, also so kann man es machen, wie gesagt, immer. Vor allen Dingen gefällt mir gut, so diese Quarterbacks als zweiten Quarterback zu haben, die echt auch ein gewisses Ceiling haben und die man dann noch verkaufen kann. Also so Lance ist eigentlich echt ideal als Backup im Moment zu kaufen.
Ja.
Finde ich auch gut.
Ja. Gut, ja, Svensson, nach dieser Robbery sind wir durch mit unseren Hörer-Trades und können noch zum Thema, zu unserem zweiten Thema der heutigen Folge kommen. Und da geht es jetzt rund um Offseason. Also, was machen wir in der Offseason? Do's and Don'ts, ein paar Themen abarbeiten. Und Phil, ich habe hier ein paar Bullet Points noch aufgeschrieben. Wir können aber jetzt auch ganz geschmeidig durchriden, was uns gerade so in den Sinn kommt. Und ich würde sagen, wir starten vielleicht einfach mal mit dem, was am nähesten chronologisch jetzt halt so vor der Brust ist. Denn die Free Agency der NFL wird im März wieder sein. Hat sich die eigentlich auch verschoben, nicht, oder? Aufgrund des Ding. Ich glaube,
wieder Mitte März. Ich nicht, nee.
Nee, der Draft hat sich auch nicht verschoben. Daher denke ich, das ist doch alles. Ja, 15. März fängt sie wieder an. Alles wie im letzten Jahr. Wunderbar. Also, was machst du denn jetzt, wenn du diese Spieler im Team hast oder generell auch versuchst du diese Spieler in der Liga zu kaufen, zu verkaufen, wie auch immer? wenn die jetzt im Moment vertragslos sind oder wenn du weißt, dass, wie wir das jetzt bei einem Derek Carr hatten, dass der Richtung Free Agency auf jeden Fall irgendwie on the block ist und Teams oder die Raiders in dem Fall versuchen werden, sein Geld noch loszuwerden von der Payroll, um sich dann aufzustellen. Wie handelst du die Jungs denn?
Ja, also so gerade so diese Quarterbacks und Running Backs, die Free Agents sind, da würde ich schon, wenn der Preis passt, ne, das ist halt immer das Thema, würde ich immer schon probieren, günstig einzukaufen, weil, ja, da kann man schon mal hier und da ein Schnäppchen schlagen, also wie gesagt, gerade so Garoppolo Car, das kann schon so sein, die sind jetzt im Moment gerade am All-Time-Low und wenn dann eben der Vertrag mit einem soliden Team kommt, dann wird es schon wieder ein bisschen hochgehen. Sollten sie dann auch noch gut spielen ab September, dann geht er sowieso wieder nochmal ein Stück hoch. Und ja, deshalb Free Agents. Und bei Running Backs halt, da kann sich immer die Opportunity bilden. Und auch da sind eben diese Spieler aktuell eher günstig zu haben, ne? Weil diese Unsicherheit da ist. Man hat, viele haben Angst, oh Gott, die landen irgendwo in einem Committee, spielen vielleicht keine Rolle mehr oder sowas. Aber gerade da würde ich dann mal diesen Shot drauf werfen. Und wir wissen gerade, Running Backs immer für eine Verletzung gut. Daher ja, würde ich mir da auch keine großen Sorgen machen, dass da dann die Backup-Rolle nur der Fall ist.
Ja, ich meine, zur Wide Receiver Free Agency braucht man, glaube ich, nicht viel sagen. Da gibt es quasi niemanden Relevantes, der da irgendwie rumschwimmt. Ich gucke mir gerade die Liste an.
Alan Lazar.
die Nummer 1 nach dem Average Annual Salary quasi des auslaufenden Vertrages ist Nelson Agholor.
Wow.
Dann sehen wir hier noch so Kandidaten wie Sterling Shepard, DJ Chark, Randall Cobb, Julio Jones, Alan Lazard hast du genannt, Jacoby Myers, Juju Smith-Schuster. Also da gibt es so ein paar, die zumindest noch irgendwie Bodies sind, die auf dem NFL-Feld stehen. Ja. Aber es ist schon ganz, ganz, ganz dünn. Also,
Mau.
Da sollte man, ich bin froh, wenn ich nicht darauf warten muss, dass mein NFL-Team sich irgendwie über die Free Agency auf der Position verstärkt.
Ja, du könntest halt einen Wide Receiver 3 für dein Team bekommen. Das Problem ist, du kriegst den aber wahrscheinlich zum Preis von einem Wide Receiver 1,5. Und das ist halt dieses, also Preis-Leistung ist, glaube ich, nicht so ein Ding dieses Jahr in der Free Agency.
Nee,
ich
mein, wird, glaube ich, Jungs ganz schwierig. Gut.
Ja. Für die gut, ja. Jungs ja, ja. Gut, also so, keine Ahnung, Chark, Lazar, Juju, Myers, also das sind ja schon solide Receiver, ne, so alles okay, die kannst du halt haben, aber das ist jetzt halt niemanden, auf den du als Wide Receiver 1 irgendwie dich verlassen. Das sind so solide Ergänzungen, ja, mal schauen.
Ja, ist wirklich so, also das ist Olabisi Johnson, ja, der
Justin Jefferson Kollege, verdrängt.
Ja, der Justin Jefferson auf die Bank verdrängt hat. Das ist auch wirklich die Karriereleistung. Das kann er sich echt, Starter über Justin Jefferson war er schon zwei Wochen lang. Das würde ich mir so in den Lebenslauf reinschreiben, also ja. Oder BC Johnson. Besser wird's nicht mehr. Nee, also da muss man schon sagen, da sind wir auf der Running Back Position schon ganz anders unterwegs mit Saquon, Josh Jacobs, Miles Sanders, der ewige Jerick McKinnon, der wieder da ist.
Und der Jet.
Ich glaube auch, der geht auch wieder nicht weg. Ich weiß nicht, ich glaube, ich werde den auch, so, vielleicht kann man den auch wieder billig für einen Viertrunden-Pick irgendwann kaufen in der Offseason. Vielleicht landet er auf manchem Waiver-Wire. Tony Pollard, bin ich auch sehr gespannt, wie es da ausgeht.
Aber er ist relativ schwer verletzt, ne? Ich glaube,
er hat sich halt den Knöchel da, ja, gebrochen, Fibula ist das, ich weiß nicht, was das
ja,
ist.
Ja, das ist irgendein Knochen, glaube ich, ja. Aber, also ich glaube, dadurch ist der Markt für ihn, also dadurch wird er, glaube ich, bei den Cowboys bleiben.
Meinst du echt, oder?
Zu einem gar nicht so schlimm, also gar nicht so einen teuren Deal auch für die Cowboys. Ich glaube, wenn er gesund gewesen wäre, hätte er wirklich einen guten Vertrag abgestaubt, aber ich glaube, dadurch bleibt er jetzt bei den Cowboys wieder. Ähnlich so, obwohl Michael Gallup hat ja auch einen fetten Vertrag bekommen, obwohl er verletzt war. Aber ja.
Das war auch ein Riesenfail von den Cowboys.
Ja.
Den verlängert und dann Amari Cooper aus Cap-Gründen für irgendwie einen 5-Runden-Pick abgegeben. Das ist echt, Junge,
ja,
da beißt du dir in den Arsch.
keine Sternstunde.
Mal wieder. Ja. Und nee, und bei den ganzen anderen Kollegen, also ich denke, wir sind uns schon relativ einig, Talent reicht auf jeden Fall für einen weiteren Vertrag in der NFL bei einigen Spielern, die ich jetzt hier genannt habe. Ja. Und die werden auch Fantasy-mäßig produzieren. Und deswegen, also echt spannend. Und ja, wenn man hier einen Discount bekommt auf die Spieler, ich finde eben auch die Namen David Montgomery, Devin Singletary, auch wenn es immer wieder wehtut, ist alles nicht unspannend, solche Jungs mal zu holen, weiß nie, wo die dann am Ende landen, und dann ist doch wieder so, not dead yet.
Ja, also und diese Running Backs, ja, die werden ja alle irgendwie irgendwo landen, ja.
Ja, klar. Kareem Hunt ist erst 27.
Ist das so?
Finde ich auch, ja.
Ich dachte auch, dass der älter wäre. Okay. Aber der sah halt auch schon aus wie 35 letztes Jahr.
ja, der sah super washed aus, das stimmt.
Ja.
Aber ich bin echt gespannt, wo der hingeht, denn da kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass es zurück nach Cleveland geht.
Nee, spannend, genau. Auf jeden Fall. Also die Running Back Free Agency wird spannend sein für Fantasy, ja. Auf jeden Fall.
Definitiv. Und eben Quarterback, da hast du auch schon ein paar Namen reingeworfen. Bin ich auch sehr gespannt. Ich denke, Daniel Jones, da sieht es jetzt wirklich danach aus, dass er bei den Giants bleibt. Da könnte ich mir vorstellen, dass die sich irgendwie auf einen Deal einigen. Ob das jetzt der beste Move ist für die Giants long-term, wage ich zu bezweifeln. Ja. Aber muss man mal sehen, ob er von irgendjemandem zu viel bekommt, sag ich mal. Ja. Dann kann es natürlich auch sein, dass er weg ist.
Ja, aber ich glaube, wir unterschätzen immer, was das für so ein Ding für die Teams halt auch ist, einfach auf so einer Position mit heruntergelassenen Hosen in den Draft zu gehen und so. Also ich glaube, da geht keiner jetzt irgendwie, will keiner gerne so mit Tyrod Taylor als Starter in die Offseason gehen, ne? Und dann
sagt man, wir haben den Starter, das ist gar kein Problem.
Genau.
We believe in him.
Ja. Dann landest du nachher, dann ist Sam Darnold nachher dein Starter oder sowas, ey.
Ja.
Oder Geno Smith.
Ja, gut, fair enough, das stimmt. Der Kollege kommt auch irgendwo, kommt auch auf den Markt und irgendwo unter. Muss man mal sehen. Nee, ich finde aber ganz ehrlich, selbst ein Baker Mayfield könnte ich mir vorstellen, dass er auch nächstes Jahr wieder irgendwo startet. Es ist halt.
Nach den letzten Spielen nicht ausgeschlossen, auf jeden Fall. Ja. Also, der hat nochmal ordentlich Werbung für sich betrieben.
Ja. Und selbst Sam Darnold, den du jetzt erwähnt hast, ganz ehrlich, ich schließe es nicht aus.
Nö. Nachdem Brady jetzt zurückgetreten ist, ja, auch Andy Dalton, ne, ich meine, der hat auch nicht so scheiße gespielt letztes Jahr, der, so als Bridge Quarterback für ein Team, für das es um nichts geht, will ich das auch nicht ausschließen.
Jacoby Brissett.
Ja,
als die Browns Offense noch gut aussah. Oder halt gut ist übertrieben, aber.
Brissett ist ja auch schon immer so, dass ich sag mal, das ist immer so bei in der NFL das, was so das der schlechtmöglichste Starter ist, so gefühlt. Das ist so Jacoby Brissett.
Die Jacoby Brissett Line.
Ja, genau. Das ist eigentlich, wo du denkst, ja, das ist ein super Backup. Und der schlechteste Starter der NFL. So, das, oder einer der schlechtesten, ja, also.
Ja, das stimmt. Aber ja,
also oder diese, Jacoby Brissett.
Das ist hier die Frage. Das stimmt. Nee, deswegen, also diese ganzen Jungs, wenn man die jetzt in einem Deal einfach als Throw-in sich holen kann, finde ich, dann würde ich das immer versuchen zu machen. Plötzlich hast du einen Starter. Und wir haben uns zwar, also ich finde, das ist einfach nur der Takeaway rein aus dieser Geno Smith-Season vom letzten Jahr. Ja, wahrscheinlich sind sie dann einfach so scheiße, dass sie selbst als Starter nicht aufgestellt werden können. Ja. Aber was ist, wenn plötzlich echt eine solide Saison rauskommt und dann hast du halt einen Spieler, den kannst du vielleicht wieder für einen Second-Round-Pick verkaufen oder den kannst du echt aufstellen, whatever. Du kriegst die ja jetzt für quasi nichts. Also selbst wenn man in diesem Tier unter Jimmy und Derek Carr und so weiter fischt.
Ja, es ist halt immer auch so ein Roster-Building-Ding, ne? Also gerade wenn du tiefe Roster hast und sagen wir mal, du hast jetzt den Idealfall, hast zwei gute Starter auf Quarterback, dann entweder du hast den einen Jimmy Tannehill oder sowas, oder du holst dir halt drei von den Jungs, setzt die auf die Bank als dass du irgendwelche Wide Receiver 9 oder sowas rosterst, die oder Tight End 6 oder sowas, die dir nichts bringen, dann kannst du halt auch sagen, okay, ich roster halt 3 von diesen Quarterback-Gurken. Einer wird wahrscheinlich auf jeden Fall starten und wird dann vielleicht was sein, ne?
Ja.
Trubisky habe ich jetzt gelesen, soll auch wohl gecuttet werden von den Steelers.
Mhm.
Aus Cap-Gründen. Also von daher könnte auch noch auf den Markt kommen, auch einer von diesen Gurken, ne?
Ja,
wenn die dann halt kein Starter sind zu Saisonbeginn, dann cuttest du sie halt wieder, ne? Whatever. Ist scheißegal. Eben.
Genau, weil was ist denn? Das ist ja jetzt nicht so, dass wir hier einen Second-Round-Pick dafür ausgeben müssen für diese Spieler. Und jetzt schaut mal an, was sind denn die Hit-Rates von euren Drittrunden-Picks und später jedes Jahr?
Ja.
Kommt ja nichts bei rum. Also wenn du Glück hast, dann findest du echt einen Running Back, den du ein paar Wochen einsetzen kannst. Und ansonsten kannst du das Ding doch eigentlich im Klo runterspülen.
Ja.
Von dem her, warum nicht den Shot nehmen?
Genau.
Ja. Free Agency. Wird eine heiße Phase und dementsprechend rüsten wir uns auch ganz gerne mit den Jungs. Und umgekehrt, glaube ich, kann man auch dazu sagen, wir sind jetzt nicht diejenigen, die in Angst ausbrechen bezüglich Derek Carr oder Jimmy Garoppolo und dass wir sie jetzt auch verscherbeln würden.
Ja, ich hoffe für meine 1000 Jimmy G Shares, dass der einen guten Landing Spot bekommt.
Ja, Jets, ne? Jets, Jets, Jets.
Ja, wird halt echt, wenn sie Rodgers nicht kriegen können, schon Sinn für beide Seiten ergeben.
Ich fand's so krass, dass Kyle Shanahan jetzt in der Pressekonferenz einem potenziellen Jimmy-Comeback so komplett den Riegel vorgeschoben hat. Das hätte ich ehrlich gesagt gar nicht erwartet. Ich habe schon zumindest eine kleine Chance gesehen, dass die Jimmy zurückholen, wenn Purdy halt jetzt ein Jahr raus ist. Aber scheinen sie nicht zu sehen. Weiß nicht.
Cap-mäßig überhaupt möglich, bestünde Cap-mäßig überhaupt eine Möglichkeit? Also realistisch?
Ja, das ist halt die Frage. Ich weiß nicht. Ich weiß natürlich nicht, was Jimmy jetzt bekommt, ne, am Markt. Wenn der jetzt irgendwie 20 Millionen pro Jahr bekommt, dann...
Easy. Dann bekommt der doch easy. Der bekommt eher 25 bis 30, glaube ich.
Ja, wär krass. Also letztes Jahr gab es ja niemanden, der für ihn traden wollte, obwohl er
nur... Ja, weil er verletzt war.
Ja, okay, ja. Ja, okay.
Ich glaube, wenn er gesund gewesen wäre, dann hätte er auch da schon einen großen Vertrag unterschrieben.
Ja.
Oder ein wirklich? Trade wäre zustande gekommen.
Ja, dann, also das wäre, aber es wäre so ein bisschen, das wäre halt für die Jimmy G Shares, wäre natürlich eher einfach Starter in San Francisco, wäre das Beste gewesen. Jetzt irgendwo bei den Jets, klar, das wäre, glaube ich, auch ganz in Ordnung. Also wäre ich schon auch sehr zufrieden.
Ja, also ich glaub, Jets wäre okay, Washington wäre auch okay, sowas in die Richtung. Also es gibt schon Teams, die auch okay sind für ihn, ne? Also
ja, es sollte halt kein so komplettes Panthers, die irgendwie halt nichts haben wieder. Es wäre so ein bisschen schade dann, aber willst halt dass ein bisschen Waffen da sind und dann passt's auch. Genau. Dann generell Frage, wie gehst du denn jetzt? Ich habe es in die Eingangsfrage schon ein bisschen reingepackt. Javonte Williams versus Austin Eckler. Javonte Williams hast du dich entschieden. Also das war auch Dynasty Bikini Season. ist natürlich jetzt klar, riesen Altersunterschied zwischen den beiden. Das und wir wissen nicht, wann bei Austin Eckler die Räder abfallen. Ja, also wie viele solche Saisons hat er noch auf dem Kasten, aber andererseits kommt er gerade aus der Saison raus, war der Running Back 1 nach Points per Game und ja, dementsprechend, was machen wir jetzt mit solchen Jungs? Der Austin Eckler Wert ist, glaube ich, am Boden.
Ja, wahrscheinlich, also diese Leute wie Eckler, Devonta Adams, Hopkins, die verkaufst du nicht jetzt, ne? Wenn du sie hast, im Roster hast, dann packst du die an die Seite und dann, ne, das ist wie du ein Cabrio nicht zum Winterbeginn verkaufst, ne? Das ist doch ganz normal, ne? Also so, das stellst du irgendwo in die Garage und da tut's keinem weh und dann pünktlich, wenn die Point-Scoring-Season wieder losgeht, holst du es aus der Garage und zeigst allen, wo der Weg lang geht. Also das ist halt, das sind halt diese Aging Vets und ja, jetzt ja. Im Moment, wenn du sie jetzt im Moment loswerden willst, dann musst du es halt akzeptieren, dass du halt einen scheiß Preis bekommst. Ja, ja. Das ist eben, klar, die Situation kann es auch geben, aber eigentlich ist es nicht clever, sie jetzt zu verkaufen, eher einzukaufen.
Ja, ich denke auch. Also jetzt im Moment macht es echt keinen Sinn und man sollte sie halt auf gar keinen Fall jetzt günstig abgeben, nur um jünger zu werden. Also das bringt dir dann am Ende auch nichts. Dann bist du jünger geworden, ja gut, aber wie füllst du wieder dein Line-up und so weiter? Also einfach nur den Dynasty-Value on fire setzen, bringt nichts. Und ja, klar, ist immer blöd, wenn sich so jemand verletzt und eine Saison aus erleidet, dann bist du halt angeschissen. Dann ist der Dynasty-Value komplett im Arsch. Aber gut. Irgendwo ein bisschen Risiko gehört dazu.
Ja, ich würd eher immer Draft-Season immer gucken, dass ich so meine Drittrunden-Picks oder sowas vielleicht nochmal in einen Tyler Lockett umsetzen kann oder solche Moves. Ich weiß, sobald alle die rosarote Rookie-Brille aufhaben, ist das super schwer. Also da kann ich auch für mich selber mitreden. Fällt einem das schon schwer, so wenn man gerade in diesem Rookie-Hype ist und man denkt hier, jeder Spieler aus der Klasse wird irgendwas und dann fällt einem schon schwer, so mit Drittrunden-Pick abzugeben für so einen Vet, der über 30 ist oder sowas, aber das ist der richtige Move. Ne? Das muss ich mir dann auch häufiger nochmal so hinter die Ohren schreiben, aber es ist einfach so. Also ein Drittrundenpick, du hast vorhin schon auf die Hitrate angespielt. Das muss man machen.
Ja, ich glaube, übrigens eine spannende Frage. Sind jetzt die Eckelers, Adams und so weiter, sind die eigentlich jetzt schon am Value-Tief oder kommt das Value-Tief nicht dann im Mai?
Ja.
Wenn die Rookie-Drafts laufen?
Ja, noch ist ja die Leistung zu frisch im Kopf. Ne? Also, ich würde mal Free Agency jetzt auch nochmal abwarten und dann so, wenn es in die Rookie-Draft-Season reingeht, so zwischen April und dann August, so Juli, August, so diese Zeit, da in der Zeit kannst du die halt perfekt kaufen, weil dann kosten sie nämlich nichts.
Ja, das glaube ich auch. Also wirklich, da rund Rookie-Drafts laufen gerade oder sind gerade vorbei, da rundherum sind die Jungs wirklich da, werden sie angeboten wie Sauerbier, bevor es dann im September echt wieder nach oben geht, ja. So läuft's. Gut, das zu denen. So, dann andere Frage natürlich, die dreht sich fast um. Sind denn dann im Moment auch die Rookie-Picks noch ein bisschen undervalued? Oder dadurch, dass jetzt im Moment, wir haben keine Landing-Spots von Rookies, wir haben generell ganz viele Leute, auch wir zwei haben noch nicht den richtigen Deep Dive gestartet in die Rookie-Klasse hinein. Klar, wir hören alles schon, super Prospects und so weiter, aber die Namen sind noch nicht so shiny hinter dem 203 oder dem 1-7. Daher glaubst du, kann man im Moment noch Rookie-Picks ein bisschen günstiger kaufen?
Ja, ich glaube, abgesehen vom 1-0-1, glaube ich schon, dass die eigentlich noch viable sind. Ne? Also du musst halt schon auch ein vernünftiges, wie du es gesagt hast, Bikini-Asset hinlegen. Ne? Ja. Also mit Großmutter Adams und Co. kommst du da nicht weit. Da muss schon auch ein shiny Piece zurückfließen. Aber ich glaube schon so 1-0-2 und aufwärts kann man schon noch kaufen. Je nach Preis dann auch.
Ja, und ich glaube tatsächlich, gerade wenn es dann in diese Mitte erste Runde geht, dann fällt das tatsächlich rapide ab. Ich habe manchmal das Gefühl, so 1-0-2, 1-0-3, da haben die Leute darauf hingespart mit ihrem Rebuild. Der ist ein bisschen schwerer wieder wegzukaufen, aber wenn einer, also hat gerade die Playoffs verpasst, 1-0-6, der hat es eh angepisst. Der wollte gar nicht im Rebuild und so. Da habe ich manchmal den Eindruck, da hängt jetzt das Schicksal weniger dran. Da hängt das Herz nicht so dran wie an dem 1-0, 1-0-2, 1-0-3.
Ja, und besonders, also es ist ja so, Spieler wie Bijan, Stroud, Young, die kennt ja mittlerweile wirklich jeder. So, also das ist ja, also so jeder, der mit Football zu tun hat, hat die Namen schon mal gehört. Jeder, der Dynasty spielt, hat die Namen auf jeden Fall gehört, hat sich wahrscheinlich auch schon mal ein Highlight-Tape davon angeguckt. Ja. Und aber danach, nach diesen drei, da wird es, glaube ich, schon für viele sehr viel schwammiger und sehr viel, ja, da haben viele noch überhaupt gar kein Bild. Und ich glaube, dann hast du, solange du noch keinen Namen an den Pick heften kannst, glaube ich, ist es auch immer einfach, so einen Pick zu kaufen noch. Also ich glaube, da hast du recht, 1-2, 1-3 könnte teilweise noch ein bisschen schwieriger werden, aber danach, glaube ich, ist es kein Problem eigentlich.
Gut, ja, also von dem her, Rookie-Picks sind noch, das Beifenster ist noch auf, Leute. Hört euch um, wenn ihr im Moment Zeit und Lust für Fantasy-Football und Dynasty habt. Die Aktivität generell in den Ligen ist ein bisschen überschaubar, aber kann ja immer mal sein, dass man doch noch Leute trifft. So ein bisschen wie, wir haben jetzt hier The Walking Dead angefangen zu schauen, so fühle ich mich generell in den Dynasty-Ligen. Da ist eigentlich niemand unterwegs. Genau. Das ist eigentlich eine geile Analogie, wenn du in Dynasty einen Trade im Moment machen willst. So, wirklich.
Ja. Und das ist so ein bisschen auch die Trade-Offers, die du bekommst, ist dann auch so wie so in so einem Zombie-Film, wenn du noch so diese Überreste und dann kommt noch irgendwo so eine Hand raus so, und du denkst so, boah, ey, komm, verpiss dich, nachdem alles vorbei ist. So.
Sehr geil. Ja, genau. So fühlen wir uns. Dann lass uns zum nächsten gehen. Ja, ich finde, das ist noch ein ganz, ganz heißer Punkt jetzt hier so in die Offseason hinein. Was machen wir mit Sophomores? Da gibt es natürlich Sophomores unterschiedlichster Art. Es gab die super Hits wie Chris Olave oder Garrett Wilson und auf der anderen Seite gab es große Misses wie ein Sky Moore oder mal, vielleicht kann man Treylon Burks als solchen bezeichnen, mal production-wise zumindest. Keine Ahnung. Also es gab Spieler, die haben einfach mal das die Erwartungen erfüllt, übererfüllt, andere haben sie gerade so erfüllt oder tief enttäuscht. Ja, wie gehst du jetzt halt so damit um, dass du sagst, hey, letztes Jahr habe ich halt noch einen, keine Ahnung, vielleicht habe ich mal irgendwo für einen Late First James Cook gedraftet, jetzt war ich nicht so zufrieden mit ihm. Kann man den jetzt halt gerade günstig kaufen, weil, hey, jetzt ist es ja vielleicht nur noch ein Late Second oder ein Mid Second für James Cook und letztes Jahr war es ja noch ein Late First, wenn der jetzt die Erwartungen doch erfüllt im zweiten Jahr. Und so weiter. Was findest du, wie gehst du mit so Sophomores um?
Boah, also eigentlich alle, die mich wirklich enttäuscht haben, probiere ich, meine, James Cook ist jetzt ein Beispiel, naja, der ist jetzt eigentlich allein im Backfield für den Moment, im Moment wahrscheinlich ein Zell, aber ja, eigentlich alle, die mich noch nicht vollends überzeugt haben oder sowas, müssen eigentlich weg. Also so gerade die, wo man wirklich eigentlich die Hoffnung verloren hat oder sowas, die vielleicht noch einen Namen haben in irgendeiner Form, die müssen eigentlich weg. Und ja, da nehme ich dann lieber den Reroll, als dass ich da hoffe, dass mit dem Spieler noch was wird. Auch wenn es hin und wieder man dann schon noch Lügen gestraft wird, aber nee, alles in allem, wenn ich die Möglichkeit habe, dann probiere ich die auch abzustoßen.
Ja, es ist halt wirklich, kommt so selten vor, dass, ich weiß nicht, das war jetzt mal ein Christian Kirk, kann man ja vielleicht jetzt mal so sagen, der jetzt tatsächlich mal, ja, noch nach langer Enttäuschung oder halt sehr, sehr überschaubare Produktion geliefert hat. Aber selbst der hat als Rookie, Sophomore und so weiter schon noch besser abgeliefert als ein Sky Moore. So, der halt im Prinzip, obwohl bei Kansas City die ganzen Receiver ausfallen, kaum aufs Feld kommt und wenn er aufs Feld kommt, auch nicht abreißt. Also ganz schwierig. Und ich glaube auch so, keine Ahnung, die Jungs wie ein Jalen Tolbert, der irgendwie ein bisschen was hatte, oder ein Tyquan Thornton, das sind jetzt einfach so richtige Roster-Filler, die kann man eigentlich überhaupt, die kann man einfach nicht brauchen, glaube ich, am Roster, oder?
Nein, also die, also spätestens zum Draft hin werden sie wahrscheinlich gecuttet einfach. Also so, wenn ich sie bis dahin nicht losgewinne und niemand tradet für sie, seien wir auch ehrlich, ne? Also
ja, du kannst Spieler, sie nur in den Deal integrieren, ne? So irgendwie.
Ja, so als anstatt den obligatorischen Fourth oder Fifth Round
Pick, genau.
Kannst du einen von wie die reinwerfen. Aber auch das ist, glaube ich, vorbei, dass man damit irgendwie noch irgendeinen Hering vom Teller zieht. Und ja, also das ist wirklich ja, also ich cutte sie, solange ich nichts Besseres habe, im Moment ja auch viele liegen in Freezes und ja, bevor ich jetzt einen freien Roster-Spot habe, lasse ich sie vielleicht noch im Roster, aber spätestens zum Draft hin, werde ich sie, wenn ich dann Picks habe, cutte ich, sind das die ersten, die fliegen.
Ja, ja, und dann muss man, ich finde, man muss halt einfach unterscheiden, glaube ich, zwischen denen. Es habe ja, ich meine jetzt einen Jalen Tolbert, der hatte ja auch nie Value. Also das, keine Ahnung.
Ja.
Also ja, dann hast du vielleicht, also hast du einen, aber du hast nie einen Second Rounder bekommen, oder?
Oh, weiß ich nicht. Ich glaube, wenn du Glück hattest, also boah, ich weiß nicht, aber ein Third hast du auf jeden Fall immer bekommen.
Ja, Zeit. Genau.
Und ein Second mit Glück vielleicht auch mal, ja.
Doch, ja, es gab diese aber Zeit. Ich meine, der ist jetzt auf jeden Fall tot. Das ist vorbei. Und da ist halt auch niemand mehr, da wo du sagst, ja, boah, aber der hatte ja mal echt viele Believer und so weiter. Und dann findest du da noch jemanden. Das ist natürlich, bei einem Sky Moore ist das jetzt schon anders. Also der hatte natürlich schon einen ganz anderen Wert mal, als es ein Jalen Tolbert jetzt hat. Von dem her glaube ich, wenn du jetzt mit Sky Moore da um die Ecke kommst und sagst, hey, wie sieht's aus, whatever, ich fällt jetzt halt hier kein Kollege ein, den man stattdessen kaufen kann, aber wenn wir über die ganzen Quarterbacks vorher gesprochen haben, ganz ehrlich, Sky Moore oder halt Derek Carr, Jimmy Garoppolo?
Ja, vielleicht musst du zu Sky Moore noch einen Third-Round-Pick packen, so.
Ja.
Dass du einen Derek Carr oder sowas im Moment kriegst, schätze ich mal. Aber ja, easy smash, ne? Also muss man machen, solche Deals.
Ja, und das wäre halt ein total, also das wäre halt ein Outcome für dich dann am Ende, wenn du da noch rauskommst aus diesem kompletten Miss und zumindest so einen Starter noch bekommst für ein paar Jahre oder halt selbst wenn es nur 2 Jahre sind, dann ist es auch okay. Dann hast du halt deinen Loss minimiert und das zu einem Zeitpunkt, wo eigentlich schon nichts mehr drin sein sollte. Von dem her glaube ich, ist es schon eine generell gute Strategie, wenn man dann jetzt einfach, so sehr das auch schmerzt und so weh das tut, weil man hat diesen Pick geliebt, man hat sich darauf gefreut, den einzusetzen und es wird alles super und dann hat er dich tief enttäuscht, war richtig scheiße. Aber irgendwo muss dann der Punkt kommen, wo du sagst jetzt, stopp, ich habe genug verloren. Ich versuche jetzt noch ein bisschen den Rest, der noch da ist, irgendwie zumindest mitzunehmen.
Ja, das war ja, ich sag mal, wir können davon ja Beispiele noch und nöcher nennen. Terrace Marshall, ne, Diami Brown, was es da nicht alles für Spieler gab. Und ja, es ist im Endeffekt immer gut gewesen, wenn du sie abgestoßen hast, solange es noch ein bisschen Value gab. Und sie halt nicht auf deinem Roster da irgendwie die ganze Saison einen Spot blockieren, weil, seien wir ehrlich, wenn du sie jetzt nicht cuttest, dann ist es so immer wieder, oh, jetzt haben sie wieder ein gutes Preseason-Spiel gehabt und vielleicht haben sie jetzt mal ein Spiel einen langen Touchdown gefangen und du hast immer wieder diese Hoffnung, denkst du, boah, vielleicht wird sie doch nochmal was und dann wird's nie was und du hast aber diesen Scheißspieler die ganze Zeit auf deinem Roster und da muss man, vielleicht ist der eine von 100 dabei, wo es dir dann leid tut, aber in der Regel ist man da besser beraten, die Spieler dann zu entsorgen, nenne ich es mal, in Anführungsstrichen.
Das ist ziemlich hart, aber es ist ja wirklich einfach so. Also ich muss gerade mal gucken bei Sky Moore, weil er halt doch der ist, der am weitesten gefallen ist. Ich sehe, ja gut, hier wird mir jetzt vorgeschlagen, der 23-2-11, würde ich in einer Heartbeat nehmen. Ja, Darren Waller wird hier angezeigt, klar, das ist natürlich jetzt nicht in dem Tight End Premium-Format, aber selbst da, wenn es irgendwie in so eine Richtung geht, auch ein Aging Vet, whatever, kann jetzt echt unsexy aussehen im Moment, aber wenn du da noch jemanden kriegen kannst, versuch das, jemandem aufzuschwatzen im Prinzip, der in den Rebuild geht, dessen Team schon auseinanderfällt und der noch so ein paar alte Racken da am Roster hat. Vielleicht kannst du da ja irgendwas erzählen von wegen, ja, ist ja ein junger Spieler, Sophomore und so. Jetzt ja. Kickt's dann rein. Dann kann es sein, dass du mal was kriegst und ja. Dann hast du zumindest vielleicht noch ein, zwei Jahre Produktion. Besser als nie Produktion.
Ja, ja, also du musst im Prinzip aus der letzten Rookie-Klasse hast du so diese Top 8, sage ich mal, und alles danach, dafür die musst du für einen Third abgeben, ne? Also
das ist jetzt aber hart, oder?
Bitte?
Naja. Top 8?
Top 8. Sagen wir also, Garrett Wilson, Olave, London, Williams, Watson, Pickens, Burks, Dodson, so, die sind alle Second-Round-Value oder besser und der Rest,
hast du jetzt Walker genannt?
Walker? Nee, ich meine jetzt die Receiver.
Receiver. Das war nur auf sorry. Receiver bezogen. Okay, ich war jetzt, deswegen Top 8. Okay, ich war jetzt hier sehr verwirrt.
Also, also alle Wide Receiver, die ich jetzt nicht genannt habe, musst du für einen Third abgeben. Ne? Also, ist scheißegal, einfach nur um den Roster-Spot frei zu machen. Ja. Reroll einfach, nimmst wieder einen Shot auf dem Running Back oder sowas und fertig.
Ja. Da werden uns bestimmt einige nicht zustimmen, was Romeo Dubs angeht zum Beispiel.
Ja. Ich hab ihn während der Saison gegen Tyler Lockett getradet. Mhm. Und muss sagen, da bin ich jetzt sowas von happy mit. Also das auch in der Saison war es gut, aber
Ich glaube, wahrscheinlich kannst du den Deal immer noch machen, ehrlicherweise, oder?
Ja, möglich. Ich weiß nicht, ob Dubs noch überhaupt irgendeinen Hype und Wert hat. Also ich glaube, so die ersten Wochen waren natürlich mega, aber
Ja, ist wirklich so. Im Prinzip ist der jetzt mittlerweile, so wie er kam, so ging er auch. Wandale natürlich bitter mit dem Kreuzband, aber gebe ich dir auch recht, das ist ein ganz weiter Weg zurück, da irgendwie wieder relevant zu werden. Ja, da ist auch Flexibilität halt mehr wert als die Hoffnung, dass da irgendwie wieder was kommt in 2024.
Ja, genau. Also ohne den Kreuzbandriss, fairerweise, wäre er wahrscheinlich auch noch mit dabei gewesen. Aber Kreuzbandriss bei einem Receiver, der kein Superstar ist,
ist ganz schwer. Ja. Bin ich komplett dabei. Genau, genau so ist es und so weh das tut irgendwo. Das ist halt dann das Feld, das uns geblieben ist von den Receivern.
Ja.
Und damit müssen wir jetzt arbeiten.
Ja, und bei den Running Backs ist es ja auch im Prinzip, ne, du hast Breece Hall, ich sag mal, das ist im Moment ist ein Hold einfach, so ein klassischer Hold, finde ich. Ich glaube nicht, dass du ihn gut verkaufen kannst. Ich glaube, dass er trotzdem ein guter Running Back ist und jung genug ist und deshalb, will ich ihn einfach halten. Ja, Walker muss man sehen, ne?
Finde ich auch ein Hold, oder?
Ja, so. Ja, wahrscheinlich auch, fairerweise, ja.
Damien Pierce ist halt das alte Sell-Ding, einfach so, wenn du den Preis bekommst.
Ist halt die Frage, ich glaube, dass that ship has sailed, also ich glaube, du kriegst da nicht mal mehr einen Second, oder Late Second vielleicht kriegst du, glaube ich, noch für ihn. Ich kann mir nicht vorstellen, dass einer mehr an dem Punkt für ihn bezahlt.
Ja, und das ist jetzt echt, ich weiß nicht, wir haben über halt mit First, er war ein First-Wert.
Ja.
Und das ist einfach, man sieht hier ganz klar, Ende November kippt das Ding bei ihm wertmäßig, seither geht es da flat dahin. Und wie du sagst, das ist, der Zug hat den Bahnhof verlassen. Entweder du bist noch ausgestiegen oder du hängst halt jetzt drin. Und der hat irgendwie jetzt gerade keine, der Zug hat gerade keine Bremse.
Uiuiui, auch noch hier die Schlagerreferenz, meine Fresse. Ja. Heute geht's halt durch die Decke nochmal.
ich finde es fast spannend, ehrlich gesagt finde ich fast spannend, also so Rashad White. Also bei den Running Backs ist es halt nicht so, da sind wir ja generell von der Roster Construction her anders. Das sind ja Jungs, die wir nicht zwangsläufig, verkaufen wollen um jeden Preis, weil wir dir einen Running Back am Roster zu haben, ist immer gut. Ist ein Body, da weißt du nie, der kann draufkommen und kann dann auch produzieren. Bei Receivern ist der Weg viel, viel schwerer. Und dann hältst du da eben deinen Sky Moore, damit er irgendwann draufkommt, und währenddessen hat auf einmal Isaiah Hodgins Relevanz. So, es ist halt einfach unmöglich vorherzusagen, während das bei Running Backs deutlich besser geht. Und ja, da ist es halt eben nicht so krass, wenn du jetzt einen Brian Robinson hast. Ja, ich meine, da kriegst du halt auch nichts mehr für. Das Thema ist auch gegessen. Die einzigen, die da, oder der einzige fast, der spannend ist jetzt wieder, Isaiah Pacheco. Kriegt man da was?
Ja, boah. Also, für jeden Second wäre der bei mir weg, ganz ehrlich.
Instant.
Das ist wirklich, also ich glaube, da kann man so ein bisschen von jetzt dem von den Playoffs der Chiefs so ein bisschen profitieren, und vielleicht, wenn er jetzt noch einen schönen Super Bowl spielt oder sowas, dann würde ich auf jeden Fall einfach random an alle für einen Second schicken und vielleicht nimmt einer an. Also so, das wäre was ich probieren würde bei ihm.
Auch hier da wieder die Frage, kannst du Isaiah Pacheco noch mit irgendwas zusammenbauen und dann Russell Wilson ertraden zum Beispiel?
Ja,
so völlig einfach, fair, ja. Einfach probieren, ja.
Sky Moore und Isaiah Pacheco für Russell Wilson, das wäre doch mal ein guter Deal.
Das wär ein geiler Deal, das stimmt.
Und ich glaube, dass der funktionieren kann, also das ist jetzt kein unrealistisches Ding.
Ja, bestimmt, also wenn du da jemanden findest.
Du hast auch einen obligatorischen Late Third mit rein.
Und genau, richtig. Und dann ist die Sache geritzt. Ja, bei den Quarterbacks, wenn man drauf schaut, da ist es auch ganz übel. Also da haben wir halt Kenny Pickett noch. Es gab kurz den Gedanken, dass hier Brock Purdy eine Long-Term-Rolle hat. Ich glaube, that ship has also sailed jetzt. Ja. Mit der Verletzung sehe ich ganz schwierig.
Ja. Glaubst du, also mal abgesehen, Pickett wird wohl der Starter auch in Pittsburgh weiterhin sein. Ich glaube, das können wir ziemlich sicher sagen. Zumindest mal für die Saison, die jetzt kommt. Ja. Und aber sonst, glaubst du an irgendeinen der 22er Rookie-Klasse, also der einen mittelfristigen Value haben könnte?
Ja, könnte ist natürlich sehr vage. Ja, also ich gebe bei Sam Howell nicht auf, bevor er nicht spannend, mal auf dem Feld war.
Ja, ich mochte ja Sam Howell auch, also ich bin sehr gespannt. Ich würde es cool finden, wenn die ihn wirklich zum Starter machen für 23 einfach mal so.
Das wäre Wahnsinn.
Das wäre doch nicht passieren. Ne? Also du gibst ja nicht deinem Fünftrunden-Pick aus dem Vorjahr, den du dann nur irgendwie eine Hälfte, oder hat er das ganze Spiel das letzte gespielt, ne? Ein ganzes Spiel, glaube ich. Ein Spiel gemacht hat, und dem gibst du ja noch nicht die Zügel in die Hand, ohne irgendwie irgendeinen Rettungsfallschirm zu haben. Also, naja.
Ja,
Andy Dalton halt und Sam Howell.
Ja, stell dir vor, die holen jetzt den Jacoby Brissett dahin und sagen so, okay. Alter, ich meine, wie hyped wäre, also ich meine, dann wäre halt schon, also Sam Howell, dann wäre der Punkt, wo man ihn verkaufen muss. Bestimmt, weil dann geht's los, dann geht der Hype los, und den wird er dann wahrscheinlich nicht rechtfertigen können.
Ja. Sobald man einen Second für ihn bekommt, muss man ihn verkaufen, safe, ist so.
Ja, genau. Und ansonsten schaut die Rookie-Quarterback-Klasse so aus, wie sie halt auch nach dem Draft aussah, muss man ehrlich sagen. Also
Malik Willis. Wow. Was war das für eine Story?
Ein Ding? Also, der 1-0-2 in allen Rookie-Mock-Drafts oder in vielen im Februar 2022. Frage geht raus an Tinosaurier, ob da müsste man dessen ADP nochmal von diesen ganzen Mocks anschauen. Wie hat die Malik Willis ADP sich entwickelt? Hammerhart.
Ja. Carell, Willis, was. Ja, also das ist wirklich eine so eine Story, halt Wahnsinn, und wie sich auch alle quasi im Nachgang darüber aufgeregt haben, also uns ja, glaube ich, inklusive. Aber ja, wenn man mal ein bisschen, gut, natürlich ist jetzt in Hindsight immer einfach zu sagen, ne? Aber einfach ein Quarterback, der jetzt nicht übermäßig jung ist, an einem scheiß College gespielt hat und halt nicht mehr als halt diese Tools gezeigt hat, so.
Ja.
Also, und auch wirklich in der scheiß Conference und so weiter, das war ja nun, also, pff, ne, ich weiß ja nicht, ich meine, Und spätestens als die NFL gesagt hat, und da haben wir es ja im Prinzip auch gesagt, muss man ja zumindest, das können wir uns ja jetzt nicht ankreiden lassen. Spätestens da haben wir zumindest auch gesagt, so, boah, nee, okay. Aber ja, das war wirklich der Fail der jüngeren Jahre.
Absolut. Wahnsinn. Absolut. Never forget, wie ich im Startup, der vor dem NFL-Draft war, Sam Howell in der 6. Runde gedraftet habe. Und dachte, ja, Alter, das ist ja hier der Value, der war zu hoch, als dass ich den liegen hätte lassen können.
Late first Pick im NFL-Draft.
Ja, das ist, ich gucke gerade nochmal, ob das wirklich an welcher Runde, 606. Und da, wenn ich reinschaue, war wahrscheinlich, da werde ich jetzt wahrscheinlich Spieler sehen, die danach gingen. Davon kann man nur lernen, dass man sowas einfach nicht tut. Und schau, dahinter gehen Kenny Pickett, Devonta Smith, Elijah Mitchell, okay, gut, das ist natürlich ein Pain, Josh Jacobs, Derrick Henry, Matt Corral, Amon-Ra St. Brown
ist das Beste.
Und Travis Kelce, Jameson Williams. Also, ja, sehr schmerzhaft. Sehr, sehr schmerzhaft da.
Aber das sind die Shots, die man halt nehmen muss, ne? Also, muss man auch sagen, also ganz ehrlich, ja, du kannst jetzt deinen Prozess da schon irgendwie kritisieren, aber andererseits natürlich klar, Leute wie Kelce oder Amon-Ra oder so, aber Elijah Mitchell, mein Gott, also ist ja im Prinzip scheißegal. Also nehme ich lieber den Shot auf Sam Howell pre-Draft, ohne es zu wissen. Also doch, also das finde ich schon okay dann auch.
6-12 gegen Matt Corral.
Ja, gleich, also ist ja im Prinzip noch schlimmer.
ja, klar. Das ist halt einfach so Genau.
Spannend. Naja, ich bin sehr gespannt, wie es im diesjährigen Draft ausgeht nachher, ob wir wirklich vier Top-10-Quarterbacks haben werden. Ich glaube es fast nicht. Ich könnte mir aber vier Top-20-Quarterbacks würde ich schon Geld drauf setzen, doch.
Also man muss schon sagen, dass jetzt die ganze Storytelling, was auch immer, rund um Will Levis ist ein ganz anderes Level als vorher zu den anderen Quarterbacks im letzten Jahr. Ich glaube schon, ich habe da auch im Nachhinein drüber nachgedacht, warum habe ich eigentlich das immer als so scheiß nur Draft Talk abgetan, dass Sam Howell immer so gerutscht ist. Und das generell auch viel Talk gab, nur einen Quarterback in der ersten Runde und der auch nicht mal früh und so. Das kam ja auch so oft. Es kam so oft. Und so, ja, nee, alles Bullshit, bla bla bla, viel zu gut. Alter, hör den Leuten zu und hör dem Mel Kiper und dem ganzen Scheiß, der da kommt jetzt, hör den Podcast zu. Die sind schon nicht so weit weg. Die wissen schon, was die Teams denken.
Ja, und die haben auch
Teams
ihre Insider.
Ja,
die machen seit 35 Jahren den Scheiß.
Ja.
Die haben ihre Insider, die rufen da an, sagen, ey, was macht ihr? Ja, wir nehmen den und den. Und dann verpacken sie es halt so ein bisschen medienwirksam, dass sie so tun, als wüssten sie es nicht. Aber ich bin mir fast sicher, dass die sehr viel wissen auch.
Ja, also, zumindest wo die an Bord sind, mal so grob. Also so, den haben wir schon Mitte erste Runde oder den würden wir Top 10 nehmen oder uns überlegen und so. Da wird jetzt keiner das Board durchfaxen. Aber
nein.
Aber halt, die geben schon Indication und Will Levis ist für mich eigentlich mittlerweile ein Lock für Top 15, weil den so viele einfach mögen für seine Tools, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass er durchrutscht.
Und es gibt, also seien wir mal im diesjährigen Draft ehrlich, es gibt ja die zwei Top-Defender, aber danach gibt's ja keinen Weltklasse O-Lineman, es gibt also keinen Tackle, ne, den man jetzt so früh draften muss. Es gibt noch ein paar andere gute Defender, ein paar Edges und so, ein paar gute Corner, aber es gibt ja auch keinen, wo du sagst, das ist Elite-Talent. Und es gibt so viele Teams, die einen Quarterback suchen. Also das spricht schon irgendwie sehr viel. Und diese Quarterbacks dieses Jahr haben ja irgendwie von der Qualität her schon, also von den Tools und so, weiß ich nicht, schon eine andere Klasse, ne? Also
die NFL evaluiert halt viel nach Tools. Das muss man halt schon auch einfach akzeptieren so. Und ich glaube, sie hat auch ganz viel wenn wir uns jetzt das anschauen, wie der Erfolg der Spieler ist, hat sie damit ja auch nicht so Unrecht.
Nein, also, nein. Das sind ja die Superstars, Quarterback, mal abgesehen von Burrow, waren doch alles Quarterbacks, die jetzt ja nicht unbedingt übermäßigen Erfolg bei Top-Teams hatten.
Ja.
Also Mahomes, Texas Tech, einfach ein Mann mit einem geisteskranken Arm, Josh Allen, Wyoming, irgendwo in Hintertupfingen gespielt. Gut, Joe Burrow, LSU, eine der besten Saisons im College Football gespielt, aber auch nur ein Jahr.
Linie dann noch 1-0-1.
Ja, genau. Also. Lamar Jackson irgendwie bei Louisville natürlich schon ein krasser Rusher, aber so, aber dass er MVP werden könnte, hätte auch, glaube ich, keiner gedacht.
Nee, safe.
Gut, Herbert hatte ganz guten Bass, dann aber im letzten Jahr Oregon irgendwie auch nur in so einer Vanilla-Offense gespielt, auch keiner. Also es ist ja nicht so, dass man jetzt immer wusste, okay, der kommt rein, das ist jetzt ein super Quarterback, sondern es ist ja schon irgendwie viele Spiele, von denen man es nicht unbedingt erwartet hätte, die jetzt die Top-Quarterbacks sind. Und
absolut.
Deshalb, Tools sind, glaube ich, schon wichtiger, als wir alle denken. Oder als viele denken.
Ja, und wenn wir uns jetzt anschauen, was für Top-Quarterbacks sind überhaupt mittlerweile noch spät gezogen worden, dann kannst du sagen, okay, du hast eben Lamar mit dem 32. Pick und du hast einen Jalen Hurts als Zweitrunden-Pick. Klar, ein Dak Prescott. Aber jetzt schauen wir uns einen Dak Prescott an. Natürlich war der viel zu spät. Also ist ja gar keine Frage. Viertrunden-Pick im Nachhinein kenne die Draft-Class jetzt nicht auswendig, weiß nicht, ob er First Overall gehen würde oder ob da ein anderer Elite-Quarterback dabei war. Aber natürlich würde der viel früher gehen.
Ja.
Aber trotzdem schauen wir uns den an und da fehlt ja genau dieses Toolsy-Ding, um so richtig zu den Elite-Quarterbacks dazuzukommen auch irgendwie. Ja. Also
er ist ein sehr guter Quarterback, oder er ist ein guter Quarterback halt. Das ist so, er ist jetzt keiner wie von den vorher genannten, ne? Das muss man schon so sagen.
Ja. Ja, und deswegen, also so daneben scheint die NFL, auch wenn man sie gern irgendwie burnt auch so von außen, was sie tun, so daneben liegt sie auch nicht. Klar, es gibt halt viele Jungs, die früh gedraftet werden und die busten. Das gibt's.
Ja.
Ganz viel. Aber jetzt, es gibt keine Unmenge an Quarterbacks, die quasi eben in den an Tag 3 gehen oder hier selbst Drittrunden-Picks und später sind und dann so plötzlich Stars werden. Die gibt es eigentlich nicht. Und deswegen muss man ihnen da schon, glaube ich, auch irgendwo vielleicht den Credit geben, dass wenn es Talent gibt, scheinen sie es schon irgendwie zu erkennen.
Ja, gut, jetzt könnte man natürlich den Punkt machen, dass die Late-Rounder auch selten Spielzeit bekommen.
Ja.
Aber also so, daher man das eigentlich gar nicht so genau weiß. Man guckt die Purdy an, der ist jetzt so durch eine Verkettung unglücklicher Umstände aufs Feld gekommen und hat echt solide ausgesehen. Also
Ja, klar. Aber man hat jetzt auch nicht gedacht, dass er ein Patrick Mahomes ist.
Nein.
Oder halt, nicht. Also das sowieso
sicher nicht. Aber ich sag mal.
Ja klar, auch selbst ein Jalen Hurts, ganz ehrlich. Was haben die, ich habe da gestern noch, war witzig, so ein Tweet gesehen mit einer Umfrage, die quasi unter Philly-Fans gemacht wurde, nach dem Draft, wie sie den Pick bewerten. Und dann siehst du halt so die Verteilung von A bis F und seit 70% haben dem Ding halt eine F gegeben. Klar, da war Carson Wentz der Franchise-Quarterback und das Front Office wurde verschlagen dafür, dass sie Jalen Hurts draften.
Ja.
Das sind natürlich die gleichen Leute, die jetzt dastehen und sagen, oh geil, Super Bowl, Jalen Hurts, MVP. Ja, das ist ja so. Wir wissen einfach alle nichts. Und
das ist immer so geil, diese Dinger in Hindsight einfach zu sehen.
Ja, voll.
Das ist einfach immer so lustig. Also allgemein, ich finde das immer, also ich meine, und ich will mich gar nicht davon freisprechen. Also ich glaube, wir alle hatten schon diesen Fan-Moment oder nicht nur Fan-Moment, aber diesen, diesen arroganten Moment, wo man so Moves von den Leuten einfach so kritisiert hat. Im Nachhinein war es halt so komplett richtig. Und man selber dachte so, ne? Ja. Ich meine, ich finde immer so als Seattle-Fan natürlich dieser Rust-Trade, wo man dachte, boah, Alter, der geht wirklich zu unseren Ungunsten aus und wirklich auch schon gedacht, boah, was macht ihr da und so. Und dann halt geht's so aus. Hätte auch keiner mit gerechnet, ne? Und wie viele Seattle-Fans haben geschrien, ne? Und
So ist es. Deswegen, wie wir wissen, wissen wir nichts. Und die NFL, wahrscheinlich hat sie doch ein ganz gutes Wissen im Vergleich zu uns. Hier, wie soll man sagen, Beobachtern aus der Ferne, die ganz vieles nicht machen. Und trotzdem macht es natürlich Spaß, Rookies zu bewerten.
Ja.
Das ist ja völlig unabhängig davon.
Und es gehört auch einfach dazu. Also ich glaube, das ist auch ein Teil dieses Entertainment, einfach sich über Entscheidungen. Ja. Sonst würden wir alle hier sitzen und sagen, naja, da können wir erst in 3 Jahren drüber sprechen, ne? Weil dann wissen wir was aus. Also wäre auch langweilig, von daher
muss
das schon sein.
Ja. Nee, das ist schon eine gute Sache. Und das ist auch, ich fand rund um das Thema Rookies vielleicht auch abzuschließen, ein guter Take war, Leute beschäftigen sich viel zu viel mit Rookies rund um Dynasty. Und ich glaube, das stimmt auch, wenn man sagt, wie viel Zeit wird da reingesteckt für Evaluation und hin und her und wie weit man dann eigentlich doch weg ist davon. Und wie gut im Vergleich irgendwelche Consensus-Rankings sind, wenn du einfach nur nach ADP draftest zum Beispiel. Wenn du dafür gar keinen Aufwand betreiben musst. Das stimmt natürlich und trotzdem macht es halt auch Spaß. Und all das, was wir tun, also egal, ob jetzt halt wir als Podcaster oder wir als Spieler und Manager, machen wir ja für den Spaß. Und es gibt nichts Cooleres, als irgendwie halt einen Rookie-Pick auch voll zu treffen, wo du voll überzeugt warst, dass das jetzt ein Stil war und dann schlägt er ein.
Absolut.
So ist es. Gut, okay. Dabei würde ich sagen, belassen wir es rund um die Off-Season-Folge und wir gehen ja jetzt auch fast in die Off-Season damit. Ja. Das ist ja, wir verabschieden uns in die lange Pause und ja, hören uns dann im März wieder und ich denke, da wird es dann natürlich losgehen mit dem Thema Rookies und einer Bestandsaufnahme, was da so auf uns zukommt.
Ja, genau, ich denke. Sehr gut. Dann Rookies, Free Agency und dann wieder voll in die Rookie-Schiene. Ich wünsche dir auf jeden Fall erstmal viel Spaß in Chicago.
Ne? Dankeschön.
Und dann allen Hörern wünsche ich erstmal einen super Super Bowl. Ne? Das kommt ja jetzt auch noch.
Richtig,
der Sommer. An alle Philly-Fans und Chiefs-Fans natürlich. Langweilig. viel Erfolg und allen anderen viel Spaß
und genau.
Bis in 4 Wochen.
Bis dann. Hau rein. Ciao, ciao. Ciao, ciao.